Mal wieder Raab-News.
Ach ja, da freue ich mich drauf.
Aber hast du die ESC-News?
Nee.
Hä? Du hast nicht die ESC-News gehört?
Nee. Seit wann gibt's die?
Seit 2-3 Tagen, also heute Donnerstag, stand Donnerstag 18.
Nee, tatsächlich nicht.
Welchen Raab-News meintest du denn dann?
Ich wusste nicht, dass es Raab-News gibt. Ich war nur so, also es hat mich nicht surprised, dass es Raab-News Raab-News gibt, weil der Typ ja gefühlt alle 2 Wochen irgendwie was Neues rausbringt.
Ja, und alles von Erfolg gekrönt natürlich, aber die Frage, wie es beim ESC weitergeht, steht ja trotzdem, weil die ESC-Show ja gar nicht so schlecht ist. Und wenn du das noch nicht weißt, dann mache ich jetzt für dich den Teaser genauso wie für die Leute. Was denn da auch immer beschlossen wurde, das dann gleich.
TV for everyone, we really love TV. Primetime, daytime series, even reality. It's TV for everyone, TV for everyone.
Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu Fernsehen für alle. Ihr seid wieder da, ihr habt es geschafft. Es ist Folge 294, glaube ich.
Wow.
Ja, es wird eng. Also langsam mit der 300. bald ist es soweit, aber jetzt ist es soweit, dass hier mal wieder ein Gast ist, mit dem ich nicht auf einem Date war. Hier ist Anni.
Yay, ich bin mal wieder aus der Versenkung gekrochen.
Ja, und dementsprechend auch direkt mir gegenüber. Es ist die WG-Edition mal wieder von Fernsehen für alle. Gut, dass das mal wieder funktioniert hat. Es ist heute sehr, sehr schwierig von den Themen, weil wir quasi, es gibt so 2 Kreise, muss man sich vorstellen. Einer ist ich, einer ist Anni. Und die Überschneidung der beiden Kreise ist quasi Sommerhaus Folge 2. Und bei mir in meinem Kreis ist noch drin Sommerhaus Folge 3. Und bei dir in deinem Kreis ist drin Princess Charming
Folge 9.
Finale, glaube ich, oder? Also wenn ich das richtig...
Noch nicht.
Aber ich dachte, es sind 10 Folgen.
Ja, aber wir sind Folge 9.
Ja, dann halt, also, ja, vorletzte Folge, Halbfinale.
Ja, keine Ahnung, mal gucken, man weiß nicht.
Man weiß es nicht. Ja, außerdem haben wir, wie gesagt, Raab-News zum ESC. Wir haben noch News zu einer neuen prominent zerfetzt, war ja so ein bisschen der Übertitel, der so ein bisschen durchs Internet gegeistert ist. Da gibt's Neuigkeiten dazu. Promi Big Brother habe ich hier noch stehen, Kampf der Reality Stars, Evelyn Bodecki, also einiges ist heute dabei. Aber davor, bevor wir loslegen, habe ich einen Buchtipp für euch. Ich habe es letzte Woche vergessen mit Denise. Jetzt habe ich es aber, ich hatte es letzte Woche auch schon neben mir liegen, aber jetzt denke ich dran, dass meine liebe Kollegin und Freundin Emily Glaser ein Buch veröffentlicht hat, was erstmal krass ist. Also Emily hat ein Buch geschrieben, hat das rausgebracht jetzt vor 1-2 Wochen und ich darf darauf hinweisen, dass es draußen ist und kann es wärmstens empfehlen. Es heißt Der Ransdorf Ripper und andere Männergeschichten. Es ist eine Sammlung von Beobachtungen, Kurzgeschichten aus dem weiteren Umfeld von Berlin. Emily kommt aus Berlin und ist eine absolute Beobachterin der Zeitgeschichte. Und ihr sind da einige Dinge aufgefallen und sie beschreibt ganz toll, ja nicht nur, was hinter dem Ransdorf-Ripper steckt, sondern auch hinter anderen Menschen aus der Nähe von Berlin und was so in deren Leben vorgeht. Also Emily Glaser, die auch schon hier im Podcast zu Gast war, legendärerweise, und mit mir natürlich Seelenfänger hostet, die hat jetzt ein Buch rausgebracht. Wie gesagt, holt's euch, kauft's euch, downloadet's euch. Und lest es einfach gerne durch. Ich kann es wärmstens empfehlen. Deswegen Emily Glaser, Ransdorf Ripper, sei an dieser Stelle empfohlen. Es ist kein Geld geflossen, aber jetzt habe ich es auch mal geschafft, hier das einmal vorzutragen. So, jetzt ist die Frage, wie wir anfangen. Ich würde fast sagen, weil ich auch selber gespannt bin und nicht so lange auf die Folter gespannt werden möchte. Was ist, also ich würde, wir machen Sommerhaus gleich und dann machen wir kurz, fangen wir an mit Princess Charming, weil ich, Also ich bin von verschiedenen Menschen immer wieder so informiert worden, was passiert ist. Also ich, basically habe ich die Folgen geschaut. Ich habe auch letzte Woche ja bin ich mit Annikationen, habe ich mehrere Stunden verbracht. Warum, erfährt man bald. Und habe auch mit ihr so ein bisschen drüber geredet. Die ist auch, ja, genervt von der Staffel auf jeden Fall. Und jetzt bin ich gespannt, was du zu sagen hast, weil du hast es schon regelmäßig verfolgt, oder, glaube ich?
Ja, ich habe jetzt alle Folgen geguckt.
Aber jetzt extra für dieses Finale,
nein,
oder?
Nein, genau. Nee, immer Woche für Woche.
Ja, und ich habe es nur gehört, so auf TikTok, so nach dem Motto, warum ist diese Staffel quasi so langsam? Müssten wir nicht eigentlich viel weiter sein schon? Warum sind da überhaupt noch so viele drin? Dann haben sich immer einige quasi gefragt, was da dahinter steckt. Und dann sind eben verschiedene Sachen durchs Internet kursiert. Neben den ganzen Nebengeschichten von wegen, hier gibt es Kandidatinnen mit rechtem Gedankengut und so weiter. Das gab es ja auch, ne? Das war ja auch ein Teil der ganzen Aufregung um das Format mal wieder. Aber andererseits eben auch die Frage, was jetzt da überhaupt Phase ist so. Und dann gab es ja auch einzelne Kandidatinnen, die so ein bisschen, die man schon ein bisschen hinterfragt hat dann mit der Zeit. Und ich glaube, das war jetzt auch der Grund, warum es dann, also jetzt hat es ja kollidiert in diesem Halbfinale, glaube ich, oder? Das war jetzt so das Ding.
Ja, ich weiß gar nicht, ob es offiziell das Halbfinale ist oder was es jetzt gerade ist. Also wir sind noch zu neunt in der neunten Folge, möchte ich kurz sagen. Ja. Also es sind schon noch viele Leute. Aber so grundsätzlich war ja Folge 8 schon, dass Nessie, also die Princess, in die Villa kam abends.
Und also ganz kurz mein Stand, und ich glaube auch der vom Podcast ist, dass es mit hier Blondie, Blondfrau.
Sind alle blond.
Ja, aber hier mit den Tattoos und so.
Fiona.
Nee, nicht Fiona, Lotti, genau. Das war so mein Stand zuletzt, dass die so sehr eng sind und dann auch, glaube ich, hat sie sich ziemlich auf die eingeschossen so danach.
Genau, ja. Aber es gab ja dann ich weiß nicht, welche Folge das war, aber sie hatte ja dann ein Übernachtungsdate mit Fiona. Das ist eine andere Blonde.
Genau, die kenne ich auch, das war die Influencerin.
Genau, ne? Das ist die Influencerin, genau.
Die mit der anderen Dory oder
Doni.
Genau. Mit der hatte die ja so einen Background.
Ja, genau. Und sie kennt auch Kim.
Ja.
Die ist auch noch dabei, auch blond. Egal, never mind. Auf jeden Fall, Fiona hatte ein Übernachtungsdate mit der Princess. Und das kommt jetzt in Folge 8, wird das wieder zum Thema, weil Nessie kommt abends in die Villa und sagt, hey, irgendwas, was du mir da off-cam gesagt hast während unserem Übernachtungsdate, irgendwie spukt es mir im Kopf rum. Also ich denke da die ganze Zeit drüber nach und ich weiß nicht, wem ich hier vertrauen kann, ob ihr es alle ernst meint, bla bla bla. Und das hat sie zu Fiona und zu Kim gesagt. Und die beiden kennen sich ja schon von vorher. Aber mehr so.
Also Lotti hat was off-cam gesagt?
Nein, nee, Fiona.
Fiona, okay, ja.
So, das hat sie zu denen gesagt und natürlich war dann Kim so, Kim hat zu Fiona gesagt, Fiona, was hast du ihr erzählt, dass sie jetzt so verunsichert ist? So, das war dann der Cliffhanger von Folge 8. Folge 9 erfahren wir jetzt, was da alles passiert ist. Also, Fiona hat anscheinend off-cam, also erst hat sie es so dargestellt, als hätte sie nur gesagt, ja, von wegen, sie würden, ich weiß gar nicht mehr, was ursprünglich war, hat sie gesagt, ja, das war nichts Großes, keine Ahnung, aber dann ist ihr über Nacht ist ihr eingefallen. Ach nee, sie hat ja da noch was anderes gesagt. Und
also Fiona ist es eingefallen.
Ja.
Zu Kim.
Ja. Auf jeden Fall, also, der große Hauptkonflikt ist, Fiona hat zu Nessie gesagt, dass Kim die Ersatzprinzess ist von Princess Charming. Und weil die beiden sich ja schon von vorher kennen, haben die anscheinend ausgemacht vorher, wenn Kim einspringen muss als Ersatzprinzess, dann wird sie Fiona bis ins Finale ziehen. Und dann werden sie so eine Liebesstory faken und keine Ahnung, um halt Reichweite zu generieren. I don't know. Ja. Und das ist ja gut machbar, weil die sich kennen und dann wissen, wie es läuft. So. Das hat Fiona erzählt zu Nessie.
Ja.
Dann hat sie das Kim erzählt, dass sie das Nessie erzählt hat. Und dann hat Kim ist dann halt ausgerastet, weil sie gesagt hat, das stimmt nicht, du erzählst hier Lügen, das haben wir so überhaupt nicht besprochen. Was tut es zur Sache? Warum erzählst du ihr das überhaupt? Bla bla bla.
Aber sie hat nicht widersprochen, dass sie die Ersatzprinzess ist.
Nee, das ist Fakt. Anscheinend ist das so ein Ding, dass so einer aus dem Kandidatenfeld, wenn dann kurzfristig jemand wenn die Princess irgendwie, weiß ich nicht, wenn da was passiert, dann ist einer aus dem Kandidatinnenfeld, ist dann die Ersatzprinzess. Ja. So. Dann hat Kim, weil sie das natürlich nicht auf sich sitzen lassen wollte, hat dann rum erzählt, dass Fiona ja noch jemanden draußen hat, eine Situationship, ja, oder um die ganze Wahrheit offenzulegen, hat sie das erzählt. Diese Situationship ist auch irgendwie so eine bekannte Friseurin anscheinend. Jeder kennt die auch. Auf jeden Fall hatten die eine Situationship, bevor Fiona in das Format gegangen ist. Und Kim hat halt jetzt behauptet, dass sie das nie beendet haben, sondern dass die ausgemacht haben, okay, ich gehe da jetzt rein, aber das ist halt für Reichweite und für Show und keine Ahnung, für Sichtbarkeit. Und wenn ich wieder rauskomme, dann läuft das zwischen uns weiter so. Das hat Kim dann sozusagen in der ganzen Gruppe rum erzählt. Das heißt, so, das war jetzt so halt so viel Drama mit, was ist davor passiert, welche Absprachen gab es, wer mit wem und keine Ahnung. Eine andere Kandidatin hat dann noch diese Geschichte mit der Situationship bestätigt, weil sie eben bei dieser Friseurin auch ist, als Kundin. Und die ihr anscheinend 2 Wochen vor Showbeginn eben die ganze Geschichte erzählt hat. Und deshalb wusste die andere Kandidatin auch, dass Fiona auch in dem Format ist und dass sie eben auch die, mit der zusammen ist, basically, mehr oder
weniger. Mit der Friseurin?
Ja.
Fiona ist mit der Friseurin zusammen?
Ja, oder halt so.
Ja, Situationship, okay.
Ja. So, das war das ganze Drama. Die Stimmung war am Arsch in dieser Villa, weil alle so, hä, wie kann das sein? Wie kann man so fake sein?
Das hat vor allen stattgefunden, oder was?
Vor allen, aber Nessie war nicht da, aber alle anderen.
Die haben so eine allgemeine Aussprache, Intervention gemacht.
Ja, jeder hat das halt irgendwie mitbekommen, so. Aha. Und dann ja, war es halt Zeit für die, wie heißt das immer da, Happy Hour oder so?
Ja, nach der Ketten.
Ja, nach der Ketten. Kam Nessie dann wurde sie erstmal hat erstmal so angefangen, dass 2 andere Kandidatinnen ihr gesagt haben, dass sie gerne freiwillig ausziehen wollen, weil die eine fühlt sich gefriendzoned und die andere möchte sie nicht teilen und hat Angst, verletzt zu werden. Aha. So, das ist schon mal geil, gleich mal 2 weg. Und dann hat eben einmal Fiona das Gespräch gesucht und eben gesagt, ja, und mit dieser Situationship und das wurde aber alles beendet und bla bla bla. Dann hat Nessie fast geheult, weil sie natürlich verletzt war, dass sie sie angelogen hat. Dann gab es noch ein Gespräch mit Kim, wo Kim dann nochmal ihre Seite geschildert hat und Nessie ihr dann auch gesagt hat, dass sie ihr glaubt so. Und am Ende ist dann Fiona rausgeflogen noch, aha, weil das Argument war sozusagen, unsere Beziehung basiert auf einer Lüge und das geht nicht und bla bla bla, das kann sie so nicht weiterführen. So.
Ja.
Das war das Drama.
Aha.
Jetzt sind wir bei 6 Kandidatinnen. Das
sind wir bei 7 Minuten in der Folge.
Bei 6 Kandidatinnen. Und jetzt, die Vorschau war so, dass irgendwie, es gibt ja noch Lotti, mit der sie ja auch eigentlich
ganz...
Die ist noch dabei, ja. Mit der sie ja eigentlich auch gut ist, Nessie.
Ja.
Und
welcher Friseurin war die jetzt zusammen?
Weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist in der Vorschau jetzt, Lotti sucht ein Gespräch mit Nessie und anscheinend ist es auch nicht so, also irgendwie will sie ja auch was sagen, man weiß nicht was. Und dann sieht man eben in der Vorschau nur, wie Nessie in ihrer Villa steht und dann so sagt, ich glaube, ich muss mit den Frauen reden oder so. Also so, es wirkt so ein bisschen, sie ist traurig, sie ist verzweifelt, sie weiß nicht, was sie machen soll, sie bricht ab. So, das ist gerade... Wird gerade angeteasert. Aber
dass Nessie das Experiment abbricht, ja, sozusagen.
Ja, ja, aber ich habe keine Ahnung, ob das wirklich passiert.
Weil eventuell Lotti auch geht.
Ja.
Ja.
Und dann ist, glaube ich, die Auswahl nicht mehr so Wahnsinn. Aber es ist anstrengend zu gucken, ich bin ehrlich. Also es ist ständig dieses Drama und wer hat vorher was besprochen und da ist einfach...
Also...
Es ist mittlerweile Quatsch.
Ja, ja, also ich finde, es würde mich sehr wundern, wenn die nicht schon vor Ort besprochen hätten, ob das sozusagen, ob wir die Staffel überhaupt weitermachen können, bei dem Ganzen, was da passiert. Es ist ja noch nicht mal das Erste, ne? Es gab ja davor schon, dass sich 2 untereinander dann sind dann rausgegangen.
Das ist jede Staffel, damit kannst du ja rechnen.
Aber trotzdem ist es ja alles ein Beweisstück nach dem anderen, dass irgendwie dieses Format broken ist.
Ja.
Also, oder?
Weil wenn du zurückdenkst an die ersten, ich sag jetzt mal, welche Staffel sind wir jetzt?
4, oder? Echt? Oder 3 oder 5? 5, glaube ich. Ja.
Auf jeden Fall, ich sag jetzt mal, die ersten 2 Staffeln, würde ich sagen, waren noch so richtig real irgendwie. Du hattest das Gefühl, okay, das sind einfach irgendwelche Leute, die da hingehen und die haben wirklich Bock, da jemanden kennenzulernen. Aber seitdem halt dieses Format mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, habe ich das Gefühl, geht da jeder nur noch rein, eben für die Sichtbarkeit, für die Reichweite, um das, also.
Ja, aber das irgendwie.
Ist, man merkt es halt, das finde ich so schade.
Ja, aber ich frage mich halt, ich meine, den Bachelor gibt es seit Ewigkeiten und da schaffen sie es, also. Das ist natürlich auch ein Problem, aber irgendwie nicht so ein großes Problem wie hier. Also für mich ist eher das Problem, dass die irgendwie gefühlt halt in so 3 verschiedenen Social Circles irgendwie casten, sich die Hälfte eh schon die ganze Zeit kennt.
Aber die Community ist ja auch klein.
Ja, genau, aber also erstens glaube ich nicht, dass sie so klein ist.
Ja.
Aber zweitens frage ich mich, warum. Also das ist doch, das killt für mich das Format viel, viel mehr, als das da irgendwie untereinander. Das macht es für mich eher spannender manchmal, dass sich da untereinander auch die Leute verlieben können und so. Aber die Tatsache, dass sich da so viele kennen und dass überhaupt so viele Absprachen, natürlicherweise, wenn das alles irgendwie Freundinnen sind oder sie irgendwie dieselben Freundinnen haben, das zerstört das für mich viel mehr, weil das ist das, was du auf keinen Fall haben kannst. Also in jeder, keine Ahnung, Aito-Staffel, also Aito-Kids-Staffel, ist es ja auch nicht, also natürlich macht er 90% für den Fame mit so und wollen halt weiterkommen, aber trotzdem, die kennen sich halt nicht. Also du hast zumindest mal so ein aufrichtiges Kennenlernen, aber jetzt fühle ich mich ja komplett verarscht, wenn ich mir nochmal jetzt Folge 1 anschauen würde oder die ersten 5 Folgen, wo alle irgendwie so tun, als wäre das irgendwie eine normales Kennenlernen und als wären die nicht alle in irgendeiner Weise irgendwie verbandelt und hätten irgendwelche Vorabsprachen gehabt. Also für mich müssen die jetzt ernsthaft die Diskussion führen, ob dieses Format nicht in der jetzigen Form einfach tot ist. So.
Ja, weil das vor 2 Staffeln war das Format schon gefühlt tot. Also das wurde so overplayed einfach, man hätte jetzt wirklich mal eine lange Pause machen können und es dann mal wieder aus der Schublade holen, um zu gucken, ob es noch funktioniert. Aber es ist.
Ja, ich glaube schon, dass sie einfach den falschen Fokus setzen so und ein bisschen so getrieben sind. Das merkt man ja bei der Auswahl der Princess, dass sie meistens denselben Typ Princess besetzen, jetzt sogar in Richtung so Bachelorette gegangen sind, dass sie quasi so eine Prominente quasi da besetzt haben. Also sie biedern sich irgendwie sehr stark so dieser Großstadt-lesbischen Bubble an, habe ich das Gefühl so. Und wenn du halt in diesem Teich fischst, dann glaube ich, nimmst du in Kauf, dass sich eben da fast alle kennen. Ich glaube schon, dass die lesbische Community eigentlich schon groß genug ist, dass du da ein Feld zusammencasten könntest, was eben schon sehr, sehr unterschiedlich ist. Aber da müsstest du bei der Princess in eine andere Richtung gehen und dann hättest du vielleicht nicht so medienaffine Kandidatinnen, okay, aber vielleicht eine authentischere Staffel. So. Ja. Und ich glaube, da sind sie irgendwie falsch abgebogen, dass sie da zu sehr auf irgendwie vielleicht schon Klickzahlen, also, ne, weil das ist ja offensichtlich, dass man jetzt in vielen so Dating-Formaten sieht, dass irgendwie die Auswahl der Princess, der Bachelorette und so schon alleine nicht mehr jetzt eben die alleinstehende Managerin sein kann gerade, die noch nie im Fernsehen war. Das ist gerade einfach nicht mehr möglich, dass man so eine Anna Hofbauer besetzt oder.
Ja,
oder
ja.
Ne, es muss jemand sein, der irgendwie in irgendeiner Weise schon, also entweder bekannt ist oder irgendwie ein spannendes Element reinbringt, weil sie irgendwas Besonderes hat. Sie hat noch nie eine Frau gehabt oder sie hat irgendwie irgendein Ding, was man in so eine Pressemitteilung packen kann. Und ja, jetzt hat man sie hier für eine Prominente und dann hast du eh schon so einen Haken irgendwie, also es hakt dann eh schon dahingehend und dann auch noch das Kandidatinnenfeld, was irgendwie aus 2 Städten kommt und alle dieselbe Friseurin haben, macht wirklich die Frage auf, ob das in der Form so weitergehen kann, ehrlicherweise. Weil Prince Charming hat man sich ja anscheinend entschieden, dass es nicht geht.
Ja, ja, aber warum? Also ich finde, ich hätte mal wieder Bock auf Prince Charming. So, ja. Macht mal wieder ein bisschen Abwechslung.
Aber ich glaube, da sind sie an dieselbe Wand gelaufen, ja, sozusagen.
Ja, klar.
Und ich glaube, auch da liegt es daran, dass sie zu sehr, also im selben Becken gecastet haben und nicht offen genug waren, da mal komplett andere Leute reinzuholen. Also wie man auch früher gecastet hat. Früher lief ja noch nicht alles über Initiativbewerbungen. Heute ist ja eigentlich alles Initiativbewerbung. Jeder bewirbt sich da, kann da frei sein Ding hinschicken. Früher ist man ja noch wirklich in so Casting-Agenturen zu Leuten auf der Straße hingegangen, hat irgendwelche Leute angesprochen und gefragt, ne, die jetzt vielleicht nicht das Formular im Internet irgendwie finden würden. Und ich glaube, dazu muss man eher zurück. Also für mich ist das eher so ein strukturelles Ding, was, glaube ich, in diesen Gay-Formaten irgendwie stärker auffällt, glaube ich, weil es da einfach eine kleinere Grundgesamtheit an Leuten gibt.
Ja. So.
Ja, interessant auf jeden Fall. Wir werden beobachten, wie es nächste Woche weitergeht, wie die ganze Sache endet und ja, was für Lehren daraus gezogen werden und ob es eine 6. Staffel Princess Charming überhaupt noch geben kann. So, jetzt zu unserer großen Überschneidung bezüglich der Sachen, die wir geguckt haben. Das ist natürlich das Sommerhaus der Stars. Und wir haben jetzt in dieser Woche 2 Folgen, wo ich gar nicht sicher bin, warum eigentlich.
Ja, warum? Hat da jemand aus Versehen auf den Knopf gedrückt? Oder?
Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass es ein Versehen ist, sondern irgendwie das vielleicht mit irgendwelchen Fußballspielen oder sowas zusammenhängt, kann ich mir vorstellen. Ich weiß es aber nicht. Letztendlich haben wir 2 Folgen und jetzt habe ich mit beide reingeballert und bin jetzt komplett unter dem Eindruck von Folge 3. Deswegen ist es jetzt für mich ein bisschen schwierig, wieder in Folge 2 zurückzudenken. Du hast Folge 2 jetzt kurz davor. Nee, die hast du schon.
Am Dienstag,
genau,
habe ich sie geguckt, ja.
Okay, du hast sie direkt beim Rauskommen geguckt. Ja, also Folge 1 habe ich ja hier mit Denise besprochen und jetzt Folge 2. Es ging los, beziehungsweise endete ja mit Hanka versus Jennifer im Bad, dem Stimmungsbarometer und der Erkenntnis, dass Silva am meisten bedroht ist, rauszufliegen.
Ja.
So. Marvin hat ihn dann versucht aufzubauen, indem er gesagt hat, weiß nicht, ob das ein Versuch war, ihn aufzubauen, aber er hat ihm zumindest gesagt, ey, immer wenn ich dich angucke, habe ich Wehoweho im Ohr. Und das ist natürlich für Silva. Ich weiß nicht, ob du auch in dem TikTok so gelandet bist von Leuten, die jetzt zu Hot Bandidos-Auftritten gehen, inspired von Sommerhaus.
Nee, aber ich bin irgendwie bei Stephanie. Ständig habe ich Steffi als wie sie tanzt und performt und irgendwie.
Hast du das auch, wo sie Matthias Reim das Cover singen?
Nee, ich glaube nicht.
Also nicht ein bisschen Frieden. Verdammt, ich lieb dich. Also,
nee, ich glaube nicht.
Da war irgendwie so eine Szene, wie Stefanie auf der Bühne steht und irgendwie sagt, ey Silva, lass doch jetzt mal hier Schlager singen, lass doch jetzt mal hier Matthias Reim und dieses Cover mit Michelle, glaube ich, oder?
Keine Ahnung, ich kenne mich da gar nicht aus.
Naja. Da wollte sie das irgendwie singen und dann gibt es so eine, ich glaube, inszenierten Streit auf der Bühne, wo dann irgendwie Silva sagt, nee, kannst du alleine singen hier und dann geht es auf der Bühne und sie fängt so an zu singen, dann ist TikTok zu Ende.
Ah,
das habe ich gesehen.
Okay.
Naja, auf jeden Fall, Marvin ist ganz fasziniert und meinte eben, ja krass, ich habe mal WoW im Ohr und das hört Silva natürlich gerne. Sagt, ja, das bleibt einfach kleben wie Sau irgendwie. Es war ja auch seine Mission so ein bisschen am Anfang der Folge, dass er guckt, dass er doch noch ein paar Schäfchen auf seine Seite bekommt und das hat er natürlich gerne gehört. Aber zu dem Zeitpunkt ist die ganze Ryan-Sache ja noch gar nicht passiert.
Ach Gott.
Das kommt aber ja noch. So, weil das kommt jetzt, glaube ich, dass Ryan und Lina zugeben bei Steffi, dass...
es ist anders passiert.
Ryan und Lina geben bei Steffi zu, dass sie die beiden gewählt haben. Ja. Silva kommt auch noch dazu.
Ja, aber es war anders. Nicht Ryan und Lina geben zu, sondern Lina sagt zu Ryan, Ryan, geh jetzt dahin und sprich mit ihm. Wie ihre Mutter redet sie mit ihm. Also es ist wirklich furchtbar. Und er ist halt, ich hasse Ryan so aus meinem tiefsten Herzen. Wie kann man, es ist so furchtbar, dem zuzugucken. Der ist so unsicher. Der ist so, der weiß überhaupt, also der kann... Der ist so darauf angewiesen, dass andere Leute ihm sagen, was er machen muss. Und das macht mich wahnsinnig. Weil wie er sich da hinsetzt, wie so ein kleiner Schuljunge, und dann so sagt, gestern, ich konnte es einfach nicht übers Herz bringen, euch zu sagen, dass ich euch Der heult fast.
Moment.
Das ist ein erwachsener Mann und das ist furchtbar, finde ich. Sie ist dann die ganze Zeit, Ryan, du musst jetzt da hingehen und das denen sagen. Du musst jetzt das, komm, wir gehen jetzt da gemeinsam hin. Und dann sagt sie, glaube ich, auch zu Stefanie so, der Ryan hat euch was zu sagen. So, ja. Ich wäre schon längst durchgedreht, wenn ich so einen Typen die ganze Zeit mit mir rumschleppen müsste. Der kriegt ja nichts auf die Reihe.
Aber ist es wirklich dein Eindruck, weil den verstehe ich in dem Moment, aber wenn du jetzt die komplette Folge noch im Kopf hast,
ja,
wandelt sich das für dich auch nicht?
Nee.
Okay.
Weil der war ja auch schon bei Aito so.
Ja, jetzt. Aber ich finde das, also ich habe jetzt vor allem dann auch Folge 2 Ende und Folge 3 auch so ein bisschen im Kopf und dann,
ja gut,
dann, wandelt sich für mich das Bild von Ryan schon ein bisschen, weil dieses Angsthasen-Ding, da würde ich eher jemand anderes in dem Cast quasi dahin packen an die Stelle. Ja, auf jeden Fall.
Ja, sorry. Zurück zu der Situation. Ja. Er gibt zu, dass er sie angelogen hat und dann kommt ja Silva so dazu und man weiß ja, dass der innerlich gerade ausrastet eigentlich, aber ich finde es dann so geil, wie er ihn dann so zuschleimt und so, ja, das macht doch nichts. Da hast du mal einen Fehler gemacht, aber ab jetzt halten wir zusammen so. Und so richtig, der manipuliert ihn da so richtig geil rein.
Ja.
Und im O-Ton danach sagt Ryan ja dann auch, ja, da hat er ja auch recht und so. Das ist ein Fähnchen im Wind, der hat keine eigene Meinung. Das ist Wahnsinn.
Ja.
Wie kann er das nicht merken, dass er gerade da so offensichtlich rein manipuliert wurde?
Naja, also, ich glaube, man nimmt sie ja bereitwillig dann auch auf, wenn du brauchst eine Mehrheit. So. Und ob die jetzt durch rein manipulieren oder wie auch immer entsteht, auf jeden Fall brauchst du eine Mehrheit, sonst bist du da weg. So. Und ja, Silva macht es nicht geschickt, macht es jetzt nicht auch besonders subtil, aber er ja, kriegt es hin, dass er so ein bisschen wieder mehr Schäfchen auf seine Seite bekommt. Er hat ja vor allem was gegen Tara und Dennis und will auch Ryan dahin bearbeiten, dass der das erkennt, dass die hinter Tommy und Paulina die
das war jetzt ein fataler
Fehler. Ich habe es in der letzten Woche schon auch wieder. Bei mir ist Tommy und Sandra einfach so einbetoniert irgendwie im Kopf, Tommy und Paulina. Dass die gefährlichsten hinter Tommy und Paulina sind. So, das ist, mein Gott, das kann man ja auch sagen, ne? Also, weil diese Nummer 2 Position gar nicht so klar verteilt ist. Mhm. Ne? Dann geht es weiter mit dem Spiel aus dem letzten Loch blasen, heißt es. Und natürlich, wenn man, und dann kommt, glaube ich, noch dreimal das Wort blasen in der Spielerklärung vor, die ja alle vorlesen müssen. Und ich hätte es wirklich, also ich hätte wirklich Geld draufgesetzt, viel Geld, dass der Erste, zumindest der, also der Erste, der auch reingeschnitten wird, aber der Erste, der drauf reagiert und einen Gag macht, ist Micha. Das war für mich ganz klar, dass er da nicht widerstehen kann. Und Edda, auch die Reaktion, hätte ich viel Geld draufgesetzt.
Micha!
Ja, Micha und verschränkte Arme und so leicht abgewandt von ihm. Und todesgenervtes Gesicht. So. Also da habe ich mich drauf verlassen können und es kam auch so. Und der nächste Punkt in meinen Notizen ist, Edda schreit beim Pusten wie am Spieß. Und das hat sich auch durchgezogen. Dass er sie sauer gemacht hat durch irgendwas, es ihr nicht schnell genug ging und sie sagt auch nichts, sondern oder kein inhaltlich kommt da nichts, sondern einfach nur, sie schreit einfach wie am Spieß. Aber es ist ja ein neues Spiel, also ne, kannten wir, glaube ich, noch nicht, dieses Spiel. Da waren so, vor den Fragen war so ein Vorhang aus so
Glitzer-Schnüren
so. Die musste man wegpusten, dann konnte man erst die Frage sehen und dann die Anfangsbuchstaben der Antwortwörter haben dann ein Lösungswort quasi ergeben. Auf so Bällen standen diese Buchstaben und sie waren quasi in so einer gigantischen Halskrause und auf dieser Halskrause haben so diese Bälle quasi so balanciert und sie mussten diese Bälle auf diese Position pusten. So. Und das ist natürlich auch wieder ein geiler Versuchsaufbau, weil also jeder, der mal drei Luftballons hintereinander aufgepumpt hat, weiß, dass es einen auch mal verrückt machen kann, dieses Pusten, weil da wird einem schwindelig, dann ist da ja eine Bullenhitze in dieser Halle immer mit Absicht, was man ja auch immer merkt, ne, anhand, wie die schwitzen so. Und dann hast du eine plärrende also Edda hinter dir oder halt den völlig, also völlig verwirrte Teilnehmer, die irgendwie versuchen, verschiedenste Taktiken irgendwie auszuprobieren. Und du wirst verrückt, auch bei diesem Spiel, glaube ich.
Ja.
Weil alles ja auf diese, und dann hast du so Sachen wie Rumpelstilzchen oder sowas, ne, als Antwort noch. Und ja, also sehr schönes Spiel, fand ich wieder. Und dann ja, hat es eben hier vor allem bei Micha und Edda geknallt, aber auch bei Silva und Steffi. Weil, also Silva hatte erstmal eine interessante Taktik, was sein Bauch angeht, weil ich das nicht so ganz gecheckt habe, was der Versuch war sozusagen, aber irgendwie hat es ihm geholfen, dass er, weil dann hat die Kamera so, die war unter dieser ganzen diesem Plattenaufbau und hat dann quasi gefilmt, wie Silva sich die ganze Zeit seinen Bauch so massiert, während er da pustet.
Also, ich glaube, das hat mehr Luft aktiviert. Oder
was ich weiß nicht, was der Sinn war. Auf jeden Fall hat er wie so, ja, als müsste man so einem Reh bei der Geburt helfen. So die ganze
einem
Zeit so,
Reh.
Ja, oder, ja, ich bleibe beim Reh. ja, es war sehr einfühlsam auf jeden Fall. Oberhalb der Oberfläche war es dann weniger gefühlvoll, weil da war ja das große Problem, Steffi hatte einen Plan. Wie war dieser Plan? Also der Plan war, dass man erstmal die ganzen Buchstaben quasi an eine Position bringt auf dem Spielfeld und sie dann quasi erst auf die Endpositionen pustet.
Ja.
Und Silva, das wissen wir, also ich glaube, ich habe das Gefühl, diese Sache hatte man 1:1 bei Prominent getrennt schon mal so, dass er quasi jetzt auch nicht wahnsinnig viel besser ist und dann quasi bereitwillig annimmt, dass jemand anderes mal einen Vorschlag macht und dann quasi volle Kanne, sobald irgendwas nicht funktioniert, ihr die Schuld
ja,
gibt.
Ja, klar.
Das ist eigentlich die Silbertaktik. Ne? Und dann aber wirklich gnadenlos durchziehen von Anfang des Spiels bis Tage danach noch. Von wegen, du bist die einzig Schuldige an dem Ausgang des Spiels und ich hätte es ja ganz anders gemacht. So. Also das war schon der klassische Silber im Prinzip. Dann hatten wir, also wie gesagt, das war so der große Konflikt bei denen. Edda und Micha, da waren es andere Probleme, wie immer. Ryan und Lina haben sich da sehr gut angestellt, muss man sagen. Hanka und Pierre, die waren jetzt auch nicht wahnsinnig gut. Pierre ist ja eh fast teilnahmslos, ehrlicherweise. Ja. So. Und Hanka hatte auch so ein paar Ansagen, aber ja, letztendlich war das jetzt auch nicht deren Spiel unbedingt. Über die anderen muss man da sowieso nicht reden. Und bei Hanka und Pierre ist ja auch die Frage, auch wie sie aus dem Spiel rausgehen, dass sie dann meinte, wir fallen wieder in die alten Rollen, weil irgendwie ist diese Beziehung, sie kommt ja dann zum Ende der Folge nochmal so zurück, so auch ein bisschen unklar. Also zwischenzeitlich hat man dann schon Zweifel, wie close das eigentlich so wirklich ist. Mhm. Also hatte ich zumindest, weil ich dachte immer so, das ist bestimmt die echteste Beziehung, weil sie haben ja diesen ganzen Background mit, sie waren schon mal zusammen, dann kam diese ganze Zeit mit, wo sie da ihre Probleme hatte, dann sind sie wieder zusammen. Aber irgendwie wirkt es dann doch nicht so ganz innig irgendwie.
Die wohnen ja auch nicht zusammen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja. Das finde ich Red Flag bei einer Beziehung, wenn man nicht zusammen
wohnt. Nein, aber ich kann mir vorstellen, ich weiß nicht, ob vielleicht jeder so sein eigenes Leben auf eine gewisse Art und Weise führt und sie, also keine Ahnung, das ist jetzt auch alles irgendwelche Annahmen, aber ob man dann, weil ich kann mir schon vorstellen, dass Hanka so eine Person ist, die sich so schnell verliert in dem, was sie gerade macht, so, dass sie einfach mal so wahrscheinlich so 3 Tage nicht erreichbar ist, weil sie da gerade wieder irgendwie in ihrer Welt ist, so ungefähr.
Im Kräutergarten.
Ja. Deshalb weiß ich nicht, vielleicht ist es ja so, dass sie einfach nicht mehr so den Draht zueinander haben, aber halt zusammen sind, weil es halt auf eine gewisse Art und Weise Gewohnheit ist und halt trotzdem gut ist zu wissen, man hat da jemanden, auf den man sich theoretisch verlassen kann.
Ja.
Aber für das Format vielleicht zu wenig Chemie.
Ja, und ich finde, so ein bisschen Bock muss dann auch doch vorhanden sein ja. auf das ganze Spiel und auf das Format.
Ja.
Und das, finde ich, ist jetzt bei Pierre jetzt nicht
Pierre
unbedingt
ist halt dabei.
Ja.
Weil allein kann Hanga nicht in das Format, muss er halt ja. mit.
Ja, ich meine, das hat ja manchmal auch, also für uns finde ich das jetzt nicht schlimm, weil das immer so ein bisschen diesen Faktor hat, so, warum sind sie dann überhaupt dabei? Ah ja, dann muss ja Hanka das ziemlich doll wollen und dann hat sie ihn da ja so ein bisschen mitgeschleppt wahrscheinlich. So ein bisschen wie bei Sarah Kern und dem Jäger zum Beispiel.
Stimmt.
Wo er auch so war,
was will der?
Was will der? Also der ist ja, der hat ja gar keine Ambitionen in die Richtung, also null. So. Und ja, kann man sich auch, und dann, und wenn diese Person dann in so eine, das war ja damals der Best Case, dass er dann in diesen Rechtsstreit letztendlich dann ja auch mit Tessa da gekommen ist, das ist natürlich geil, wenn dann diese kompletten Outsider so reingezogen werden in irgendwas. Aber Pierre, Spoiler, wird das nicht mehr passieren. Also ja, der war einfach ein bisschen teilnahmslos an der ganzen Nummer. Letzte Notiz zu dem Spiel, weil ich das ein sehr schönes Auge fürs Detail fand. Die Geräusche beim...
Ja, oh mein ja, Gott, das dachte ich auch.
Diese Geräusche, ja, wenn sie quasi mit ihren Köpfen durch die Form, durch die Löcher quasi immer wieder, wie die Maulwürfe beim Maulwurfspiel so geschlüpft sind, das war sehr schön. Hat mir auch viel Spaß gemacht. Ja. Silva kommt auch wieder zurück ins Haus, sehr verschämt, komplett verschissen, jetzt sind wir raus. Und dann kommt ja dieser Austausch mit, ey, beruhig dich mal, wir sind ganz normale Kandidaten. Und dann Silva meinte, nee, wir sind keine normalen Kandidaten, wir sind Stars, wir sind ein Star muss scheinen. Wir haben 20 Jahre so eine Legacy. Und also, wir sind keine normalen Kandidaten.
Der Mann ist völlig delusional.
Ja, weil, also man weiß das immer nicht. Weil vor allem wundert mich immer so ein bisschen, wie sie reagiert darauf. Weil sie reagiert ja eigentlich fast gar nicht darauf. Und sie wird ja auch nicht sauer deswegen irgendwie. Also sie lässt es alles so über sich
das
ergehen.
Das ist ihr Alltag. Die hört doch jeden Tag wahrscheinlich
nichts anderes. Ja, verstand, das ist ihr Alter.
Die hat jeden Tag nichts anderes. Sie ist schon so gewöhnt, dass sie überhaupt nicht mehr, die hat gar nicht mehr die mentale Kapazität, darauf zu reagieren.
Das glaube ich aber nicht, weil es für mich so entspannt wirkt, dass es für mich, also einerseits ist ja bei dem Paar ganz klar Abhängigkeit. Ne? Also die beiden sind geschäftlich miteinander verbandelt und die müssen, also das muss ein Paar bleiben, sonst sind die pleite. So. Also können die Auftritte nicht mehr machen. So. Andererseits frage ich mich schon, und das war ja auch immer mein Eindruck bei Silva, dass ich diese ganze Hardcore-Showy-Nummer irgendwie, vielleicht will ich sie auch nicht glauben, aber ich nehme sie ihm irgendwie auch manchmal nicht so richtig ab, dass er das wirklich alles so glaubt und dass es wirklich immer seine Meinung ist, dass er da so der Hardcore-Frauenfeind und irgendwie Macho-Typ ist. Hm. So. Also ist er bestimmt, aber dass er das immer so nach außen trägt, da ist, finde ich, auch viel Show dabei, warum auch immer er sich für diese Rolle entscheidet, aber ich finde es, ich finde es schon irgendwie auffällig, dass sie da gar nicht so sich provozieren lässt sozusagen davon. Never, er sagt ja buchstäblich, du bist meine Muse, du bist meine Muse und schreit es so komplett durchs Haus und sie, einfach keine Reaction darauf, so. Weiß ich nicht, es kommt für mich.
Ich sag, die ist schon abgestumpft einfach.
Aber dann kommt so eine Szene, ne? Nach dieser ganzen Muse-Sache und Stars und so, sitzt die im Sprechzimmer und er drückt sich die fakesten Tränen des Jahres quasi aus dem Gesicht und sie spielt einfach so mit. Also sie macht ja sie tut so, als wäre das jetzt gerade nicht die absurdeste Situation, dass er einfach anfängt zu weinen, nachdem er sie quasi durchbeleidigt die ganze Zeit nach diesem Spiel, ihr komplett die Schuld in die Schuhe schiebt. Hä? Also ich check sie nicht. Ich weiß nicht, was, also so abhängig kann man ja gar nicht sein, dass man einfach so das
ja,
einfach
weiß,
über sich ergehen
vielleicht,
lässt.
Vielleicht schon. Who knows?
Ach, also ich fand das sehr komisch. So. Und dann kommt einer der kuriosesten Szenen und so ein bisschen jetzt Anfang der Deconstruction von Hanka Rackwitz rein. Diese ganze Sache, ist es jetzt hier mit schon auch?
Wein oder was?
Genau, jetzt kommt der Wein, genau. Also irgendwie, also man muss sagen, Tommy und Paulina sind ja safe zu dem Zeitpunkt.
Ja.
So, und die haben ja nichts zu tun. So. Aber trotzdem stelle ich die Frage, ob es normal ist, dass die anscheinend ja tagsüber, nachmittags um 3, den ganzen Tag Gin saufen. Also die Frage
Spoiler, ich glaube, es ist nicht normal.
Die Frage muss erlaubt sein an der Stelle. Warum? Also ja, auf jeden Fall, die suchen Alkohol und wie gesagt, nachmittags um 3 ist der Alkohol leer. So. Und Hanka entscheidet sich dafür, die restliche halbe Flasche Wein, die Weißwein, die noch da ist, zu verstecken, weil sie abends gerne den Weißwein trinken würde. So, und das bemerkt irgendwie, glaube ich, Marvin. Marvin gibt es weiter an Tommy und Paulina. Und die sind natürlich geschockt, so nach dem Motto, hä, die haut jetzt hier mit der Flasche Richtung Garten ab, was ist hier los? Ich wollte doch eigentlich nur was trinken.
So. Scheiße, die halbe Flasche Weißwein, die brauchen wir noch so dringend. Ja.
So, und dann geht Tommy eben raus zu Hanka und Pierre, die da in dieser Laube sitzen. Und Hanka meint dann, also Tommy meint dann irgendwie, ja, warum kommst du hier mit dem ganzen Alkohol raus? Warum versteckst du den und so? Tommy meint, also Hanka meint dann, ja, ihr habt ja schon alles getrunken. Tommy meint daraufhin, nee, ich trinke gar keinen Wein, ich trinke die ganze Zeit nur Gin. Also ich kann es nicht gewesen sein, der alles weggesoffen hat. So, und dann meint Hanka, ja, ihr trinkt den ganzen Tag und ich trinke halt am Abend gerne mal Alkohol. Das finde ich auch eine schöne Aussage. Am Abend muss einfach so ein bisschen Alkohol sein. Und dann gab es eben diesen Austausch so von wegen, aber darf ich dann ja halt ein Glas Wein haben? Also kann ich mir dann wenigstens was einschenken? Und sie so, nein, nee, du kannst kein Glas Wein haben. Und ja, Tommy spielt die Rolle des Verblüfften natürlich auch sehr gut.
Ja.
Und kann einfach sagen, hä, was ist hier los? Und geht wieder zurück zu den anderen und kann sagen, die Verrückte lässt mich nicht an meinen Alkohol.
Hat den Wein geklaut.
Ja. So, also mehrere bedenkliche Sachen darin. Also warum entsteht jetzt schon so eine Abhängigkeit von diesem Alkohol da drin, so Fragezeichen. Und das Verhalten von Hanka hat, glaube ich, mehrere Ebenen. Haben wir ja letzte Woche auch schon gehabt, dass sie massiv, glaube ich, ein Problem mit sich selbst hat und damit auch, und das quasi so auf diese ganzen jüngeren Kandidatinnen vor allem auch so projiziert, ne, und dann ja ständig der Meinung ist, dass sie die alle so hasst und die alle so unter ihrem Niveau sind und so. Und ich glaube, das spielt viel eine Rolle dabei, dass sie das jetzt alles auf diese Flasche, die sie ihr nicht auch noch wegnehmen soll, neben der ganzen Schönheit und der Jugend und so. Also ich glaube, das ist halt wirklich so.
Ja, es kommt halt noch zu allem dazu. Und das war jetzt so das eine Ding, diese halbe Flasche, ja, die kann ich denen jetzt wegnehmen und ich will jetzt auch was haben für mich, so ungefähr. Ja.
Und dazu kommt ja natürlich noch, dass sie diese Rolle mit so einer Sam Dylan-Artigkeit spielt, ne, dass sie Menschen beim falschen Namen anspricht.
Ja.
Mit Absicht. Also das ist ja offensichtlich auch mit Absicht. Und
ich fand's auch funny, bin ich ehrlich.
Tobi. Kennst du jetzt nicht mal meinen Namen, oder? Also das ist natürlich auch sehr schön und halt auch so offensichtliches, das ist halt so oldschool Reality-TV-Verhalten, dass man solche Desiree-Nick-Tricks quasi rausholt. Mhm. Das ist quasi wie analog Desiree Nick und Sarah Novak damals noch im Promi Big Brother Keller, ne, als sie die ganze Zeit, und du bist jetzt wer? Wer bist du eigentlich nach dem Motto? Und Playmail, wie wird man das eigentlich? Und so, ja. so eine Szene ist es eigentlich. Also ja, das war so ein bisschen 2014 Comeback so in die Richtung. Das Ergebnis des Spiels wurde bekannt gegeben, Ryan und Lina sind safe, was dann ja letztendlich in so ein paar taktischen Absprachen resultiert. Ryan und Micha kommen so zusammen und haben so eine wichtige taktische Aussprache, über die jetzt im Prinzip die nächsten Folgen bestimmen wird, was hier genau besprochen wird. Also sie sagen eigentlich, sind sie sich einig, dass es eigentlich keinen Sinn gibt, jemanden von den Alten zu wählen, weil die keine Gefahr sind.
Mhm.
Und jetzt wollen sie quasi jemanden von den Jungen nominieren und dann kommt, ich glaube, zuerst schon Ryan auf die Idee, ja, was ist eigentlich mit Dennis? Also Dennis ist ja zu dem Zeitpunkt safe, glaube ich. Ne? Mhm. Nee, quasi. Ich habe hier auch geschrieben, Dennis können sie nicht wählen, was natürlich daher kommt, dass Micha sagt, den kann ich nicht wählen, weil der ist mein bester Freund hier drin.
Ja.
So, und dann kommt, und das ist sehr, sehr wichtig, Micha auf die Idee, also wenn du jetzt sagen würdest, Marvin, dann wäre ich wieder offen für die Idee, so nach dem Motto. So, also das ist wichtig, er bringt den Namen Marvin ins Spiel. So, das endet dann mal, aber das kommt natürlich noch mal zurück. Erstmal gerät wieder Silva ein bisschen in die Schussbahn, weil nächster Morgen, und wir haben wieder die klassische Honigbär-Silva am Teich-Szene, wie er quasi tollpatschig da irgendwie mit verschlafenen Augen irgendwie wie so ein wie so ein Bär nach dem Winterschlaf so da durchrennt und immer mal so ein bisschen gegen die Tür läuft und dann immer so ultra laut sich verhält halt.
Ja, und aber dann regt er sich ja, also dann Tara sagt ja dann was, so von wegen, sei mal ein bisschen rücksichtsvoller in der Früh, wenn alle noch schlafen und wie er dann ausrastet.
Herzlein.
Ich lass mich hier überhaupt nicht von dir rumkommandieren. Ich lass mir doch nichts von dir sagen und so und bla bla bla. So wahnsinnig respektlos.
Nicht traurig,
ja, dass er auch immer dann so einen österreichischen Akzent nachmacht. Wie kann man so sein? Ich war so sauer bei dem Gucken der Folge, wirklich. Dieser Mann, er treibt mich in den Wahnsinn.
Ja, und dann, also erstmal war es ja nur Tara. Ich glaube, Tara war auch also er hat sich das Vorschau über die Pups-Sache aufgeregt. Ja. So, aber dann kommt ja Dennis hinzu, versucht einigermaßen sachlich das Ding zu klären, macht aber den fatalen Fehler, dass er die Hand auf die Schulter legt von Silva und dann Silva ja auch im O-Ton meint, da ist schnell mal eine Schelle auch verteilt in so einer Situation. Dann geht er raus und er hat auf einmal auch was krass gegen Dennis und meint Prinz und Prinzessin Pups. Und geh doch mal pupsen.
Ist mit dem Mann los? Wie ein Fünfjähriger hat er sich da aufgeführt. Es war furchtbar.
Ja, pups doch noch ein bisschen. Pups doch einfach noch. Ja. Und Dennis, muss man sagen, delivered und versucht sogar, ihn anzupupsen. Was die richtige Reaktion eigentlich gewesen wäre. Er kann sich nicht mehr einkriegen, holt dann nochmal die Rauchsache zurück, ne? Der schuldet uns hier 25.000 und so weiter und so fort. Naja, nächstes Spiel, einparken, Klassiker, niemand ist darauf vorbereitet, alle versagen eigentlich gleich schlecht, muss man sagen, warum auch immer. Und hier, man kann eigentlich Copy-Paste sagen, Edda und Micha.
Er hat keinen Führerschein.
Ja genau, das kommt erschwerend hinzu, dass Edda natürlich navigieren muss ohne Führerschein. Und man könnte sagen, ja okay, in der Situation, da versuche ich mich als Freund dann ein bisschen zu zügeln, auch wenn es mich aufregt, auch wenn wir unter Druck stehen und so weiter. Die hat ja keinen Führerschein. Wie soll die
wissen, wie man das Auto
lenken
muss?
So ein Gefühl für so einen riesigen Bus haben, quasi. Vom Beifahrersitz aus. So. Keine Ahnung. Dieses Ding, das keiner der Männer so richtig Verständnis hat, dass es einfach schwer ist, diese Kommandos zu verteilen, dass aber auch die Frauen kein Verständnis haben für, der sieht gar nichts, also nicht mal so ein bisschen was, der sieht kein Licht, der sieht einfach nichts, gar nichts. Der weiß, ich glaube, was viele unterschätzen ist, dass sie nicht checken, dass das Lenkrad nicht immer komplett in die gerade Richtung zurückschnallt sozusagen. Mhm. Und die Ansage, dass es, weil die fahren manchmal völlig in die falsche Richtung los und dann ist natürlich auch immer schon der Anfang versaut. Ja, also das ist einfach immer noch nicht der perfekte Weg gefunden von irgendjemand. Also man könnte es ja wirklich hacken, wenn man weiß, das Spiel kommt auf einen zu und man könnte da einfach durchmarschieren. Aber nee, es ist bei jedem einfach eine absolute Katastrophe. Man muss ja sagen, also vor allem Micha ist ja derjenige, bei dem man immer das Gefühl hat, der will der Allgemeinheit auch was beweisen. Also in jeder Kleinigkeit, die im Haus passiert, sagt er immer, ja, übrigens, das habe ich so die ganze Zeit. Und das ist auch hier so, ne, weil er sagt dann, also die Tatsache, dass sie da keine guten Kommandos verteilen kann, zeugt davon, dass sie ja auch, wenn wir Auto fahren, da ist sie ja ständig nur am Handy. Ne? Mhm. Da werden so allgemeine Beziehungsprobleme auf diese eine konkrete Situation bezogen. Und ich glaube, das ist sein einziges Ziel mittlerweile, dass er halt der Öffentlichkeit beweisen will, was Edda für eine schlechte Freundin ist. So.
Ja, ja.
Und das macht's halt, ja, und sie hat wiederum ein ganz anderes Ziel, dass sie halt, ja, also komplette Probleme hat, als Freundin in irgendeiner Weise supportive zu sein, ja auch. Ja. Also
Oder auch mal ein bisschen loszulassen. Die kontrolliert ihn ja von vorne bis hinten.
Ja, auf der einen Seite kontrolliert sie ihn, auf der anderen Seite kann sie überhaupt gar nicht damit umgehen, wenn er mal halt Support braucht oder so. Also das ist ja gar keine, also man hat gar nicht das Gefühl, dass die in einer Beziehung sind. Ja. So.
Die wohnen übrigens auch getrennt, würde ich noch sagen. Ja. Die haben schon mal zusammen gewohnt, hat nicht funktioniert.
Ja. Naja, meine Motivation, also nach dem Spiel, meine Motivation ist bei null. Wir streiten hier in einer Tour, wir haben kein Erfolgserlebnis mehr. Ich habe das Gefühl, wir geben uns keinen Halt. Micha weint im Sprechzimmer. Das Ergebnis des Spiels ist, dass Silva sich saved. Ja, Silva und Steffi. Nee, das ist schon geil. Also ich habe es gefeiert, dass Silva sich saved.
Der hat sich viel zu viel gefreut, meiner Meinung nach.
Au! Au! So, ne? Naja, aber Tara oder auch Anni in dem Fall. Egal, wir ficken dich trotzdem. Das hast du auch in dem Moment vom Laptop gesagt, bestimmt. So, Silva mobilisiert Jochen auch noch, um gegen Dennis zu voten.
Den habe ich ganz vergessen, dass der noch existiert.
Ja, Jochen.
Um Gottes Willen.
Der kommt später nochmal strong zurück am Ende der Folge. Ja, die Frage ist nur, wen wählt Hanka? Sie hat ja nach wie vor was gegen Jenny und Marvin, hat man ja auch schon am Ende von Folge 1 in dieser legendären Bart-Szene auch gesehen. Lässt sie sich überzeugen? Vermutlich nicht, weil sie alles tut, um Tommy weh zu tun, weil gegen Tommy hat sie ja noch mehr was als gegen alle anderen.
Der wollte nämlich den Wein zurück.
Der wollte den Wein zurück und Jenny und Marvin sind so die closest allies von Tommy, meint sie, und deswegen will sie ihm damit irgendwie wehtun. So. Silva ist im absoluten Fundraising-Modus und will Micha quasi einsammeln, um gegen Dennis zu voten, was ja ein absolutes No-Go ist für ihn. Aber er meinte dann, ey, wo wohnst du? Wo wohnst du? Sag mal, weil wir gehen dann danach.
Oh ja, oh mein Gott, das war so furchtbar.
Weil, egal, komm, wo wohnst du? Dann wir gehen einfach danach eintrinken, ich lade dich ein, komm, und du wählst einfach hier gegen deinen besten Freund. So, komm, wir machen das einfach. So.
Junge, das würde mich in 20 Jahren, würde mich das nicht überzeugen, da irgendwen zu wählen. Oh mein Gott, was? Der Silber.
Komm, ich mach dir noch ein paar CDs WoWo hier oben drauf. Komm, dann klappt es doch. Hier, komm. So, und jetzt beginnt aber für mich die absolute Superlappenentwicklung von Micha, muss man sagen. Hm. Also, weil man kann von Ryan halten, was man will, aber er ist für mich taktisch noch der es am sachlichsten halt versucht, weil der halt sagt, okay, wir müssen jemand Junges rausvoten. Mir ist völlig scheißegal, was ich für Verbindungen hier habe. Wir können Dennis und Tara hier offensichtlich rausvoten. Das ist ein guter Plan, da machen viele Leute mit. Silva ist eh auf der Seite und so. Lass die voten. Aber Micha ist halt, nee, Dennis, ich kenne ihn hier seit 2 Tagen.
Das ist mein Buddy.
Bringe ich nicht übers Herz. Und dann entsteht ja diese ganze Sache, was ja auch Verlogen des Todes ist. Ja, aber wenn er da nach vorne geht und die Argumentation macht, dann würde ich das mitgehen. Was ist das denn für ein Grund? Hm. Also ob er jetzt geht oder nicht, das kommt aufs Gleiche raus. Ob jetzt sie vorgeht oder er, dann du ja, hast
aber
doch,
er hat halt die Eier. Ja,
aber du
in
hast
der
doch
Hose.
Genau, absoluter Lappen, weil du hast doch viel, viel mehr die Option, das selber zu framen, so nach dem Motto, ey, ich mag dich wirklich oder schieb's von mir aus auf Tara oder keine Ahnung, aber doch nicht, wenn du still daneben sitzt und die Freundin das machen lässt, da hast du doch null Kontrolle darüber, wie das am Ende rüberkommt bei Dennis. So.
Ja.
Ja, auf jeden Fall absolutes, also von dem Moment an hat sich bei mir auf jeden Fall, also war schon davor natürlich kritisch gegenüber Micha, aber in Folge 1 war es ja für mich noch so ein bisschen, weil ich einfach Micha da zu wenig kannte, auch Edda, die sich extrem Ort verhalten hat, so. Aber jetzt mittlerweile muss ich sagen, Micha, wirklich absoluter Volltrottel, einfach, muss man einfach so sagen. So, und dann kommt aber die zweite sehr rätselhafte Hanka-Szene, weil jetzt kommt diese ganze, also diese Art von ihr, das wie so eine Mutti quasi immer so diskutieren zu wollen, diese ganzen Probleme.
Ja.
Das würde mich auch aber hardcore aggressiv machen.
Ja, aber ich finde, also das eskaliert ja alles jetzt noch.
Ja.
Nach hinten raus. Und ich fand das so schwer anzugucken, von vorne bis hinten.
Aber ich finde nicht, dass man jetzt unbedingt Tommy und Paulina und den anderen so große Vorwürfe machen kann. Also ich wüsste nicht, wo es denen so richtig entglitten ist, dieses Ganze. Weil ich finde nicht, dass sie irgendwie unfair behandeln an irgendeiner Stelle.
Ja, nein, aber ich finde, das ist ein ganz schwieriges Thema, weil die wissen alle, dass Hanka Probleme hat, dass es der psychisch nicht ganz gut geht.
Ja, genau,
geht.
Aber ich finde, sie gehen...
Aber warum...
Weil Tommy könnte auch ganz anders
vorgehen. Ja, aber vorgehen. Ich finde trotzdem, dass sie noch, die sticheln da noch extra rein und die wissen ganz genau, was sie da machen. Und das finde ich dann ab einem gewissen Punkt auch fragwürdig, ehrlich gesagt.
Ja, genau, aber das ist jetzt das alte Problem. Muss man als Teilnehmer dann quasi so weit denken und oder muss man davon ausgehen, dass RTL da völlig gesunde, psychisch gesunde Kandidaten reinschickt? Also für mich, wenn ich da drin wäre, würde ich sagen, also ich kann auch hier nicht, ich kann jetzt irgendwie, klar kann ich dann Rücksicht nehmen, wenn ich das merke, aber ich bin mir eigentlich sicher, also ich weiß, was ich für Tests quasi hinter mir habe, die werden ja in irgendeiner Weise schon irgendwelche Krankenakten sehen wollen und sowas. Ich weiß, was ich da alles abgeben musste. Ich kann ja wohl davon ausgehen, dass Hanka auch bei bester Gesundheit ist. Das ist ja das Gleiche damals wie bei hier unserem bärtigen Typen im Dschungelcamp, ne, wo man auch
wie heißt der?
Genau. Wir wissen alle, wen wir meinen. Wo ich auch sage, David Ortega, genau. Ja. Wenn der hier drin ist, dann wie soll ich denn, also was soll ich denn?
Ja, ich verstehe deine Argumentation absolut, aber irgendwie finde ich, ist es trotzdem, ich finde es unmenschlich irgendwie. Also ich überlege mir dann, wie würde ich reagieren, und ich würde halt nie mich trauen, dann auch auf eine Person rumzuhacken, wo ich merke, dass die gerade eigentlich durchdreht und dass der überhaupt nicht gut geht. Und das eskaliert ja am Schluss mit dieser Aussage, die sie dann auch noch treffen, von wegen...
Genau, aber weil da sind wir ja noch nicht, aber später kommt Jenny bei der Nominierung ja mit diesem sexuelle Belästigungsding. Ja. So, das ist natürlich, das ist ja auch falsch. Also, und das muss man auch wirklich nicht machen. Das muss man auch gegenüber keinem Menschen machen, so einen Vorwurf quasi ins Spiel
zu bringen. Was ja auch schwachsinnig ist.
Genau, weil es geht ja jetzt hier darum, dass eben in dieser Situation Hanka schon eher sie kommt vielleicht auch mit guten Intentions, würde ich sogar bezweifeln, dass sie mit guten Intentions kommt, weil sie ja offensichtlich was gegen Tommy hat und gegen alle da drin in diesem Zimmer eigentlich. Und dann ihn mal wieder absichtlich mit dem falschen Namen anredet und einfach provoziert. Und
aber ich an deren Stelle, ich würde das so wegignorieren.
Ja, aber weil machen sie ja fast so schon. Also sie nehmen, also in der Situation machen sie ja nicht viel. Sie sagt, bitte seid mal nicht so laut. Und er sagt, bitte seid mal nicht so nervig. Okay, so. Und dann bringt sie mehrere komische Aktionen und er sagt dann ja, und das ist ja, also in so einem Kontext Sommerhaus der Stars ist es ja eher noch zurückhaltend, meint dann ja, ey, manchmal denke ich echt, du hast da mehrere Stimmen in deinem Kopf, was sie ja sogar sagt, so, und du bist ein bisschen crazy, so, und darauf reagiert sie natürlich auch wieder, verständlicherweise auch mit ihrem Background, sehr angefasst, aber wie gesagt, wir sind hier im Sommerhaus der Stars und...
Ich finde aber, mit dem Argument kannst du nicht alles rechtfertigen.
Nein, 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 auf keinen Fall. Aber ich finde, sie wissen ja darum, sonst würde er auch den Satz nicht sagen, aber sie lockt es ja quasi aus ihm heraus. So, sie will ja fast schon den Satz hören. Mhm. So. Dafür finde ich es noch, dass da jetzt nicht das irgendwie in einem großen Streit eskaliert und sie eigentlich sich schon zurückhalten. Der Paulina, ne, die könnte ja ganz anders, auch an der Stelle schon. Aber eigentlich halten sie sich noch zurück und ja, wie gesagt, ich komme da immer wieder drauf zurück. Eigentlich dürfte da ja auch gar nicht so eine Situation überhaupt erst entstehen, dass man sich da unsicher sein muss, was kann man der jetzt gerade zumuten, aber wie gesagt, später bin ich ja voll deiner Meinung, dass es dann quasi komplett kippt. Aber hier war ich noch so, ja, I don't know, was sollen die jetzt machen? Hm. Also, und hier eben, das ist ja eben, was dann später nochmal gereferenced wird, so mit diesen Berührungen. Ne? Dann kommen Micha und Edda nochmal mit den Absprachen direkt vor der Nominierung. Und im Sprechzimmer merkt man schon, dass Micha eben auch ganz anders kann und dann auf einmal so Ryan so ein Stück Scheiße nennt und so. Und da weiß man schon, da ist auf jeden Fall mehr Aggression da, als man so davor ahnen konnte. Nominierung dann. Silver nominiert natürlich Tara und Dennis. Halt's Maul! Diese ganze Nummer war dann, nach dieser Sendung ist eure Karriere vorbei. Österreich schämt sich für euch und so weiter. Jochen, komplett geschockt im O-Ton, meinte, Silvers Rede hatte keinen Witz und war ein reines Ausgekotze. Bis zu dem Zeitpunkt mochte er ihn eigentlich noch. Paulina nominiert dann Jochen und Tina, weil wenig gezeigt, wollte aber natürlich Hanka eigentlich noch ans Bein pissen und hat da auch so ein bisschen ausgeteilt noch. Hanka nominiert dann Marvin und Jenny. Die Begründung hat man dann nicht gehört, interessanterweise. Ne? Also man hat nur die Begründung aus dem Sprechzimmer gehört, weil die falsch sind oder so. Aber was sie konkret gesagt hat in dem Moment, hat man rausgeschnitten aus irgendeinem Grund. Ist mir nur aufgefallen. Und Micha nominiert dann Jochen und Tina, was dann auch wieder mal eher so ein Zuschaustellen von der eigenen Sache war, weil er kommt dann irgendwie so raus und meint, ey, also Edda und ich, wir arbeiten an unseren Themen. So. Und es ging gar nicht erst so um die Nominierung, sondern hat er eher so ein allgemeines Statement zur Lage der Beziehung gemacht. Jochen kommt dann, ich finde euch alle super erstmal. Also erstmal ganz toll, dass wir hier sind. Und ich nominiere Dennis the Menace und Tara. Dennis gibt hier drei Loose Cannons, die hier eskalieren. Und Tara, ich bin ein Riesenfan von dir. also rauskomplimentiert alle. Ja, und dann kommt Jenny. Und das ist jetzt eigentlich so ein bisschen der Grenzübertritt, wo man auch verstehen kann, warum sie dann daraufhin so ausrastet, muss man schon sagen. Du nennst Menschen bei ihrem falschen Namen, okay, du betatschst Menschen. Und dann bringt ja Hanka so das Stichwort sexuelle Belästigung ins Spiel. Es war ja, also Jenny sagt das, ne, mit dem Betatschen. Und Hanka sagt dann, du hast so einen Dachschaden. Was ist das? Meinst du quasi, ich mache hier sexuelle Belästigung? So. Und das insinuiert ja, also Jenny auch gewissermaßen, wenn sie wirklich das als Nominierungsgrund sieht, dass sie an zwei Stellen mal kurz hier jemanden so angefasst hat. So, da kann man auch wirklich drüber hinwegsehen. Aber das dann so groß zu machen, ist schon irgendwie von Jenny auch wahrscheinlich unüberlegt gewesen. Das resultiert dann daraus, dass Hanke einfach so aus dem Set rauswandert. Pierre
nichts macht.
Kann sie auch nicht mehr einfangen. Und auf einmal hält sie eine Rede, dass sie irgendwie ewig überlegt hat, ob sie nochmal ins Fernsehen will. Und jetzt sich entschieden hat, dass sie sich verabschiedet, weil mir das einfach hier zu blöd ist. Dann kommt Ryan, hat seinen Heldenmoment und versucht sie zu beruhigen, weil ich mag dich ja eigentlich. Also, ne, eigentlich.
Ja, aber wie er das schon wieder sagt, das ist alles nur so dümmlich. Das nervt so.
Habt ihr noch alle Latten am Zaun? Und dann wird's eben auf einmal eklig zwischen Micha und Ryan, weil, ich habe es auch gar nicht gecheckt, wie es erstmal losging, aber es war auf jeden Fall so, dass auf einmal Micha meint, pass mal auf, du kleiner Wichser. Er soll die Fresse halten, die kleine Ratte. So.
Also Micha ist für mich auch absolut... hä?
Also man muss ja sagen, dass ja, habe ich mittlerweile auch, diese Flocke-Story existiert ja auch, ne? Dass Flocke irgendwie an irgendeiner Stelle mal schon vor Monaten, als der Cast rauskam, irgendwie zumindest angedeutet hat, dass er ihn irgendwie, dass Micha, glaube ich, ihn möglicherweise eine Flasche irgendwie über den Kopf gezogen hat oder so.
Okay.
Also die hatte nach dem Motto, ey Sommerhaus, ist es eigentlich normal, dass ihr irgendwelche gewalttätigen Kandidaten bei euch im Cast habt und so? Und hat dann quasi angedeutet, dass es da um Micha geht. Keine Ahnung, auf jeden Fall würde ich jetzt mal nicht nach diesen ganzen, also ich finde ihn einfach auch wirklich sehr, super unangenehm. So, und dann kommt diese ganze, Pierre ist dann irgendwann hinterher und Hanka ist schon am Haus wieder angekommen und dann kommt diese Szene, mit der ja auch die Staffel eröffnet wurde. Du kannst doch diesen Vollidioten nichts erklären, das sind doch Monster, so. Und dann, nimmt das ganze Unheil seinen Lauf. Ich hasse diese operierten Fratzen und sie wolle sich ihr neues Leben nicht von den Opfern nehmen lassen. Ich habe gemerkt, dass ich geopfert werde, der Preis ist mir hier zu hoch. und sie geht freiwillig. Mhm. Wird dann so erzählt, ne? Ob das wirklich so war oder ob es nicht eher so ein Rat war, auch so ein bisschen, nee, ihr geht jetzt auch wirklich, weil das ist alles andere als gut, dass ihr hier gerade drin seid. Das ist die Frage. Sie kommt so besser raus, deswegen hoffe ich auch, dass es für sie so ist, dass sie dann auch freiwillig geht, weil ja, wenn sie dann wirklich so rausgezogen wird, so Helena Fürst, Promi-Büßen-mäßig, dann ist es eigentlich fast schon das Ende von ihr im Fernsehen, muss man ja fast schon sagen, weil das ist ja jetzt das dritte Format, wo sie quasi aus psychischen offensichtlichen Problemen oder Gründen dann irgendwie ausziehen muss. Also es ist ja dann auch nicht mehr schön. So. Weil man hatte eigentlich ein gutes Gefühl, ne, am Anfang von Folge 1 auch, dass es ihr jetzt gut geht und vor allem auch, dass sie mit ihrem Partner da drin ist.
Ja, dass ja so eine Stütze eigentlich sein könnte für sie. Naja.
Ja, für mich stellt sich da wieder die David Ortega-Frage. Was ist da schiefgelaufen sozusagen im Casting? Also war das nicht offensichtlich sozusagen, dass so solche Situationen passieren können, weil dann ist es tatsächlich unverantwortlich, so jemanden da reinzulassen aus meiner Sicht. Aber ja, man muss die Leute vor sich selbst schützen. Man muss aber auch, natürlich sind es erwachsene Personen, die sich frei entscheiden können, ob sie in so ein Format reingehen. Und wie gesagt, dann ist sie ja noch nicht mal alleine da, ne? Dann hätte sie ja sogar noch jemanden, der auf sie aufpassen könnte, so nach dem Motto. Mhm. Aber das hat ja auch alles nicht geholfen. Also ja, es ist schwierig für uns zu beurteilen, die sowieso nicht alles wissen. Und dann eskaliert es halt noch, oder es wird jetzt im Prinzip der Tone gesettet für die letzten oder für die nächsten Folgen, dass Ryan sich komplett ins Ausgeschossen hat quasi durch diese Aktion und alles quasi auch ins Gegenteil gekehrt wird, weil Micha ja jetzt so tut, als wäre Ryan so der Chefstratege und hätte quasi Dennis raushauen wollen. Und auch Marvin vor allem. Das ist ja eher das größere Argument, ne? dass er dann und dann sagt ja Ryan richtigerweise, wie wir ja wissen, dass ja eigentlich sogar Micha die Idee hatte, Marvin zu wählen. Ja. Und ja, Micha tut so, als hätte er das einfach nicht getan, was ja nicht stimmt. Und ja, painted ihn als den großen Bösewicht. Und ja, und jetzt die Frage, weil Ryan, für mich beweist er da schon irgendwie, jetzt Mut ist zu groß, aber zumindest es ist jetzt, also er bleibt zumindest standhaft und versucht einigermaßen ruhig zu erklären, nee, also gegen die ganze Gruppe. Das war schon so, wie ich das sage.
Ja, aber er erklärt das immer so in seiner Naivität und so. Er stolpert da immer in so Situationen rein, aus die er sich selber nicht mehr retten kann, weil er glaubt immer zu sehr an das Gute in den Menschen, habe ich das Gefühl. Der ist so völlig vernebelt manchmal und checkt nicht, dass es manchmal vielleicht ganz gut wäre, bisschen nicht ganz so offen zu sein mit seinen Karten und so und wie er sich gibt. Also der hat dieses Gefühl nicht für, wie andere Menschen ticken.
Ja, er geht naiv an diese Taktik-Sache ran, auf jeden Fall. Aber ich finde, er eskaliert das Ganze ja nicht so. Und ich finde, er kommt da auf jeden Fall gut raus, eigentlich aus der ganzen Geschichte.
Ja, auf jeden Fall an sich. Ich meine, Micha ist da gerade der Wahnsinnige, ehrlich gesagt.
Am Ende ist ja dann die Szene mit Tara, die dann zum Ryan geht und sagt, jetzt würde ich auch weinen. Und er dann so, boah, wie kann man denn so provozieren? Ich provoziere dich, du kleine Pussy. Und dann kommt Jochen und hat seinen Finishing Move und sagt, you want reality format? I can give it to you. Und dann ist die Folge zu Ende. Ja, damit endet das Ganze. Ich habe noch zwei Off-Text-Schnipsel mitgeschrieben. Einer wunderschön vor dem Einparkspiel. Wildpark-Ausflug im Sommerhaus. Wer manövriert sich ins Autohaus? Die Fahrerlaubnis fürs Vehikel erhalten Blinde mit Testikeln. Die Lux-Bringerin jeweils verrät, was sie unterwegs erspäht. Die Aussage in diesem Satz ist nicht einfach schlecht. Nur, jetzt gibt es ein Einparkspiel.
Mann fährt.
Mann fährt und Frau
muss Frau, gucken.
die Lux-Bringerin, weil die muss ja in die Lücken das Auto bringen. Also das ist schon, ja. Und noch, im Sommerhaus wird arg verzagt geparkt. Das ist auch noch ein kleiner Schmankerl. So, jetzt kommen wir zu Folge 3. Ich glaube, es ergibt es keinen Sinn, dass ich in dieser Dichte...
Wie viel hast du dir aufgeschrieben?
Naja, viel. Es ist einiges passiert. Deswegen, ja, du hast sie jetzt nicht gesehen. Ich will nur... Also ich glaube nicht, dass wir dann auch nochmal, wenn wir jetzt nächste Woche dann über die nächste Folge sprechen, dass wir dann in der es nochmal so im Detail dann über Folge 3 sprechen. Deswegen lieber jetzt, weil sie dann einfach älter ist in der Woche schon, die Folge, will ich jetzt nochmal kurz darauf eingehen, dass es halt weitergeht. Das Sommerhaus spielt auch nochmal das Replay ein aus dieser ganzen Marvin-Ryan-Aussprache, um ganz klar zu... Also Ryan-Micha-Aussprache, um ganz klar zu beweisen, nee, Ryan ist hier im Recht. Micha ist der Arsch, genau.
Okay, sehr gut.
So, das machen sie am Anfang, damit das gleich safe ist. So, dann wird angekündigt, was ja der Ausgang eigentlich war, der Nominierung, dass es eine Exit-Challenge gibt. Gibt's doch nicht. Exit-Challenge gibt's nicht. Wird abgesagt, wegen Hankas Auszug, so wird argumentiert. Und dann geht's ins Spiel. Dünnbrettbohrer, was wir natürlich schon kennen. Ne? Der Mann steht unter der Holzplatte.
Oder?
Genau, und sie müssen diese Luftballons bohren.
Geiles Spiel.
Geiles Spiel, ja. Ich würde sagen, dass in dieser Folge auch mal andere Paare so ein bisschen mehr Raum bekommen.
Mhm.
Und vor allem Marvin und Jenny in dieser Folge. Das beginnt mit Dünnbrettbohrer eigentlich, weil... Also er schon sehr aggressiv hier auch ist in dem Spiel und mehrfach meint, was ist dein Job gerade? Was ist mein Job gerade? Bohren, was ist dein Job gerade? Halt die Fresse. So, das passiert ein paar Mal. Das gibt's ein paar Mal. Aber man muss auch sagen, ich verstehe nicht, also wie viele Frauen immer bei diesem Spiel so Sätze sagen können wie, du musst doch da nur bohren. Also wie man das nicht verstehen kann, dass das ultra anstrengend ist. Hast du schon jemals oben irgendwas angebracht, ne, wo man irgendwie für mehr als 10 Sekunden die Hand irgendwie hochhalten musste und Druck ausüben musste?
Hast du das schon mal gemacht?
Ja. Und das ist jedes Mal, dann würde ich genauso aggressiv. Ja, sobald man schwitzt und irgendwie so irgendwas oben machen muss.
Ja, jemand quatscht dir ins Ohr so ungefähr.
Wirklich. Also dieses Spiel würde mich komplett fertig machen. Und dass man das, und dass man dann Sätze sagt, während die da unten wirklich, also Silver, ne?
Silver ist duscht wahrscheinlich,
ja,
in seinem Schweiß.
Komplett. So. Und dann solche Sätze, warum? Also was willst du damit erreichen? Das ist ja nur, also klar, wenn du dann zu hören bekommst, halt deine Fresse die ganze Zeit, ne, dann drückst du dem vielleicht auch mal einen Spruch so, aber es ist auf jeden Fall völlig, also mir schleierhaft, wie man denken kann, also wenn das wirklich deren Gedanken sind, wie man denken kann, ja, du musst doch nur dieses Brett bohren mit diesem Handbohrer. So, Junge, also dann hatten wir ja Edda, die auch völlig durchdreht bei dem Spiel und genauso eigentlich wie Jenny überhaupt gar kein Verständnis hat, aber ja, bei Micha habe ich da auch nochmal weniger Mitleid, ehrlich gesagt. Schöner musikalischer Moment, als Mad World spielt bei Silva, wie er da unten bohrt. Genau, und da jetzt eine Frage an euch, weil du kannst mir nicht beantworten, weil ich habe es tatsächlich akustisch nicht verstanden. Es gibt einen Moment auch zwischen Jenny und Marvin, wo sie dann auch meint nach dem Spiel, ey, du brauchst aber mehr Kraft in den Armen. Und Marvin dann sagt, dann musst du ein bisschen mehr und dann fehlt mir das, weiß ich nicht, was er da gesagt hat.
Also er sagt es, aber du hast es akustisch.
Genau,
nicht
er sagt verstanden. Es wird auch nicht weggepiept oder so, aber sie reagiert darauf so von wegen, wie kannst du mir sowas sagen?
Wie war das, die Situation nochmal? Ich möchte einfach mitraten.
Also sie sagt, du brauchst einfach mehr Kraft in den Armen und er sagt, ja, dann musst du halt ein bisschen mehr. Ich meine irgendwas mit, also irgendwas Sexuelles gehört zu haben. So.
Aber was könnte sie Sexuelles machen, dass er ja, mehr
ich glaube nicht, dass es Sinn ergibt. Ich glaube nicht, dass es Sinn ergibt. Oder halt irgendwas so haushaltsmäßig, du musst mehr kochen oder irgendwas.
Ja, das, irgendwie an das so. Dachte ich auch gerade, du musst mehr putzen oder kochen, ja. Damit ich mehr ins Gym kann.
Ja, genau, irgendwas so in dem Bereich. Aber es war auf jeden Fall ein Schockmoment, so den ich aber akustisch nicht verstanden habe. Und ich frage mich, ob andere das verstanden haben. So. Dann gibt es einen ganz tollen Prank von Tara und Dennis, weil Ryan und Lina sind komplett von der Gruppe abgestoßen, sind nur noch in der Laube zu zweit und sind da irgendwie, lassen den Kopf hängen und alle sitzen im Vorgarten und dann kommt Tara, die mich eh komplett nervt mit ihrer Honeymoon-Era da, wo sie die ganze Zeit so super verliebt ist.
Mann, aber weißt du, ich gönne es Tara sehr. Nee,
ich gönne es überhaupt nicht, wirklich.
Ich liebe die so. Nee. Ich habe hier Match My Ex habe ich angeguckt und da tat sie mir so leid. Das einzige Match in Deutschland, hast du gesagt. Ja, da tat sie mir so leid und deshalb gönne ich ihr das so vom Herzen, dass sie jetzt jemanden hat.
Ich fand ja damals schon diese Wahl bei Ex on the Beach, dass sie da diese Königin wurde, fand ich auch schon so scheiße. Also ich habe mit der habe ich null Mitleid irgendwie.
Oh, ich mag die.
Nee. Was wollte ich sagen?
Aber was macht sie? Geht sie zu denen in die Laube?
Ja, genau. Sie haben dann den Plan, komm, wir gehen jetzt da mal rüber und machen vor denen einfach rum. Und dann gehen Dennis und Tara gehen dann hin und machen so quasi Lapdance und machen halt einfach vor denen so rum.
Warum?
So. Ja, weil sie provozieren. Keine Ahnung, was das bringen sollte, aber es ist halt ultra die cringe Szene. So. Ganz, ganz schlimm. Und alle hinten lachen sich den Arsch ab auf dem Vorgarten. So ganz schlimmes. Also konnte auch sagen Mobbingverhalten, wie die dann da hingehen und sagen, nee, den zeigen wir es jetzt.
Aber was soll das zeigen?
Ja, weiß ich nicht. Wir sind glücklich und ihr seid irgendwie gerade traurig oder so.
Aber sind sie wirklich zu denen in die Laube und haben vor denen? Die haben gesagt,
komm, wir gehen das, und setzen sich wirklich 20 Zentimeter Luftlinie von Ryan hin und machen quasi rum.
Aber
und mich,
haben
und
die dabei Augenkontakt?
Nee, Dennis sagt sogar noch, ey, ich würde mich jetzt hier mal hinsetzen und wir legen ja mal los. So, es ist wirklich ganz komisch.
Was ist das?
Ja. Tommy und Paulina helfen sich bei dem Bohrerspiel. Edda ist komplett pisst, weil dass es immer die anderen sind und so weiter. Auch wieder so eine Szene, typisch Micha und Edda. Sie weint, er kommt zu ihr, will sie trösten, sie stößt ihn weg und sagt dann, ich will, dass du deinen Arm um mich legst, aber ich will nicht, dass du mich mit deinem Gesicht anschaust. Oder so. Man denkt sich schon so, hä? Weil irgendwie dann würde das Gesicht noch mehr verschmieren oder irgendwie sowas versucht sie dann so zu argumentieren. Ach so. Und er nimmt dann, er ist ja dann immer so super schnell so, ja okay, dann können wir die Beziehung ja beenden, weil dann so, dieser Modus ist dann wieder ganz.
Oh, das ist so toxisch.
Ja, das ist ganz schlimm. Dann wird Micha so richtig zu diesem André Mangold mäßigen, fühlt sich geil in der Gruppe und Ryan kommt dann und da hat man wirklich Mittler, also ich habe da Mittler mit Ryan. Willst du nicht mal bei uns sitzen? Ignorierst du mich jetzt und so? Und er steht einfach nur wortlos da und lässt es über sich ergehen, wie Micha da so in der Gruppe sich da ganz toll findet.
Wie können es andere nicht sehen, dass er so ein Arsch ist?
Ja, weil sie, glaube ich, halt einfach mit von den falschen Informationen die ganze Zeit ausgehen, nämlich dass irgendwie Ryan alle raushauen würde. Marvin und Jenny haben Sex in der Nacht.
Och.
Das passiert.
Um Gottes Willen, warum erzählst du mir
das? Also ich bin mir relativ sicher, dass es so geschnitten war. Dann das Spiel, der schiefe Turm von Bocholt, auch ein neues Spiel. Die sind auf so einer riesigen Wackelfläche quasi. Und müssen außerhalb von dieser Wackelfläche so Klötze aufheben. Dann müssen sie so quasi so rausbeugen. Und dann müssen sie in der Mitte von dieser Wackelfläche einen Turm bauen, was natürlich super geil ist. und das macht die Leute auch verrückt. Leute wie zum Beispiel Steffi sagen, dass es voll deren Spiel ist, weil ich mache Pilates, ich mache Yoga, ich bin so super biegsam und so.
Super Frau.
Das ist super. Dennis und Tara haben sehr großen Gewichtsunterschied, deswegen kann Tara da sehr viel auf Dennis schimpfen bei diesem Spiel. Ryan kriegt im falschen Moment einen Krampf im Arsch.
Im Arsch?
Ja, und ist außer Gefecht gesetzt teilweise. Ja, Micha und Edda, es ist wie immer, du gehst wie eine Ente, hast du irgendwas geraucht, fragt er sie, so, weil du siehst Dinge, die überhaupt nicht da sind und du redest dich hier irgendwie, also da kommt dieses krasse Gaslighting auch ins Spiel und Silver schwitzt wie ein Schwein, das ist wie immer. Micha meint nach dem Spiel, wir sind am tiefsten Tiefpunkt in unserer Beziehung. Möchtest du deine Koffer nehmen und die Beziehung beenden? Das frage ich dich jetzt gerade. Also es wird schon also so sehr konkret.
Bei jedem Spiel
genau.
So ungefähr.
So. Dann spielen sie so ein Minispiel. Also das ist, glaube ich, so ein selbstorganisiertes Wahrheit- oder pflichtmäßiges Spiel im Haus. Jochen wird gefragt, was ist denn, Tina, wenn der Jochen jetzt auf einer Insel mit lauter Traumfrauen wäre, hättest du dann quasi, würdest du dir Sorgen machen? So, und dann wird die Frage beantwortet. Und dann nächste Frage, dürfte Jochen Pornos schauen? Oder ihr jeweils, müsst es mal beantworten, dürfte die Pornos schauen? Dann antwortet der, dann geht die Frage zurück an Marvin und Jenny.
Oh, spicy.
Ja.
Weil safe darf er nicht.
Ja, genau, weil sie sagt dann, dass es ihr lieber wäre, wenn sie selber einen Porno produzieren würden, die beiden, und Marvin sich den dann die ganze Zeit anschauen würde. Und okay, dann sind alle so, ho, 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 krass, krass, die würde einen Porno drehen irgendwie. Und dann ist da die Frage, ja, wie wäre dann der Porno? Und dann sagt sie so, der dürfte alles mit mir machen. So. Und dann kommt, und Marvin, dann zoomt so auf Marvins Gesicht und es ist so die ganze Zeit so, er sagt dann so, boah, es ist unangenehm und so. Und vor versammelter Mannschaft macht er sie so quasi so, er schämt sie so für dieses, dass sie halt so offen darüber geredet hat quasi. Yeah. Und maximal unangenehm, ist ein absoluter Upturn, sagt er.
Oh.
Der Bruder von Calvin Klein, muss man dazu sagen nochmal. Ich habe ein Känguru in meiner Bauchtasche. Wie war hier die ganze Nummer mit
Delfin.
Delfin. Habe ich letztes Mal schon falsch gemacht. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, hier wird so ein bisschen mehr diese Beziehung auch in Frage gestellt, weil sie es halt ultra scheiße findet, dass er sie so quasi stehen lässt vor allen. Und ja, kommt dann irgendwie wieder zur Ruhe, aber es ist auf jeden Fall so ein Moment, den die beiden dann mal haben. Ergebnis des Spiels, also von diesem ganzen der schiefe Turm von Bocholt-Ding, ist geil, weil Lina und Ryan sich saven. Also
ja,
die
nice.
Beiden, die safe rausgefallen werden. Ja. Es wird klar auch, dass Tommy mittlerweile ultra genervt ist von Edda, weil sie so schlechte Stimmung verbreitet die ganze Zeit. Dann das Stimmungsbarometer. 3 Stimmen an Jochen und Tina, das einfache Opfer. Micha und Edda bekommen 1 Stimme und Dennis und Tara bekommen 3 Stimmen. Und diese Stimme für Micha und Edda ist das absolute Rätsel quasi, wer die gegeben hat, weil die ja quasi auch entscheiden würde, wer jetzt dann gehen müsste. Also Jochen oder Tina oder Dennis und Tara. Also quasi überwiegt das Votum der Jungen oder der Älteren. Und ja, es wird dann klar, dass Marvin diese Stimme gegeben hat an Micha und Edda, was ja gar keinen Sinn ergibt, weil er ja gut ist mit Micha. Und er sagt dann eben auch danach, erklärt, dass er die quasi, um alle zu verwirren, gegeben hat, was auch geklappt hat. Mein Plan ist aufgegangen, so nach dem Motto. Marvin hat gesagt, ich habe die Zipfel hier in der Hand. Er meinte damit also er hat das Zepter quasi in der Hand. Damit. Dann gibt es so einen Twist, dass Marvin dann zu Ryan geht und sagt, hey, ich habe übrigens den Micha gewählt, weil ich glaube dir jetzt langsam, Ryan, mit dieser ganzen Geschichte, von wegen, dass du da die Wahrheit damals erzählt hast, dass er meinen Namen ins Spiel gebracht hat und so. Und überzeugt ihn quasi, ja, wir sind eigentlich auf deiner Seite. Dann geht Marvin rein zu Tommy und Co. und sagt, ich habe den gerade verarscht, habe den jetzt quasi durch diese Stimme auf meine Seite gezogen. Und also es ist quasi ein Bluff von Marvin. Und erzählt Micha davon, dass weiterhin Ryan behauptet, dass er die damals für Marvin gewotet hätte. Und das bringt natürlich Micha nochmal mehr auf die Palme und sagt, diese kleine Ratte, ich mache ihm jetzt das Leben zur Hölle und so. Also es eskaliert komplett. Währenddessen O-Ton von Ryan im Sprechzimmer, so, das Blatt wendet sich jetzt hier gerade komplett, weil ich habe Marvin auf meiner Seite.
Da hat er wirklich die Zipfel in der Hand.
Ja, genau. dann gibt es mal wieder einen Sprechzimmermoment von Micha und Edda, wo es jetzt so ist. Nee, es ist nicht mehr ein Sprechzimmermoment, aber doch, es gibt auch einen Sprechzimmermoment, wo so ein bisschen die eigentlich schon aufbrechen wollen zum Rausgehen und dann schwenkt die Kamera so und so. Und es wird, gibt dann so einen Moment auf der Schaukel, wo die beiden sitzen und er ihr ein Ultimatum gibt: Wenn du heute Nacht nicht irgendwie zur Vernunft kommst, dann gehen wir hier raus, dann ist für mich vorbei. Und dann ja, ist auch
bitte
die Folge.
Kommt sie nicht zur Vernunft, weil ich will den nicht mehr sehen.
Ja, genau. Und das war Folge 3. Ein Off-Text-Moment habe ich mir mitgeschrieben. Und zwar: Im sommerhäuslichen Bretterstall stochert man heute vertikal. Das fand ich schön. Jawohl, Folge 3. Es bleibt spannend, wie es weitergeht. Bisher. Ich habe am Anfang die Angst gehabt, dass es zu sehr in diese ganze Background-Story von Edda hatte mal was mit Ryan und Paulina war mit Jenny da irgendwie mal. Das ist ja eigentlich gar nicht Thema, sondern es ist schon ein Thema, was passiert hier im Sommerhaus. Und ja, mit Ausnahme von dieser ganzen Hanker-Sache, wo man eben nicht genau weiß, wie sehr kann man da jetzt sich irgendwie drüber freuen, dass es da so ausgeartet ist, finde ich es eigentlich bisher, was so Intrigen angeht, eigentlich ganz interessant und kann bisher eigentlich ganz bin einigermaßen.
Kann weitergehen.
Ja. Glaube auch. Gut, dann gehen wir noch zu News und zu einer News, die seit längerem spekuliert wurde. Es wurde aber eher davon ausgegangen, dass es quasi ein weiteres Spin-off ist vom Sommerhaus, wie ja schon prominent getrennt, dass es jetzt quasi auch ein prominent zerfetzt Spin-off gibt. Also
zerstrittene
irgendwas. Promis.
Ja.
So. Jetzt ist aber klar, es gibt diese Show, die heißt aber nicht Prominent zerfetzt, sondern ist eine ProSieben-Show und heißt Die Abrechnung, der Promi-Showdown. Also, ja, eine Show letztendlich, die, so wie ich das verstehe, eine Mischung ist aus Reality-Show und so Studio-Show, wo Prominente eben Streithähne mitmachen und das ist jetzt bestätigt, dass ab dem 6. November, Donnerstag, 20:15 Uhr, diese Sendung bei Join und ProSieben dann zu sehen ist.
Aber das ist abgedreht und nicht live oder so?
Es ist abgedreht, genau. Deswegen gibt es ja auch schon Spekulationen von Reality-Show-Edits, wer da teilnehmen könnte. Mhm. Sarah Kulker und Ronald Schill.
Boah, geil.
Also das Ding ist, die treten dann als Team an in vor allem verschiedenen Spielen, aber eben auch in einem gewissen Reality-Anteil der Sendung. Kate Merlan und Sam Dillon, Stefan Kleiser und Umut, also Stefan, der von Theresia.
Ach, um Gottes Willen. Ja.
Verena Kehrt und Julia Siegel. Mhm. Privater Zickenkrieg seit Jahren, wird hier in Klammern geschrieben. Lisa Savage und Eva.
Ja, Lisa von Lisa und Lou.
Ja, also der uralte Sommerhauskonflikt quasi. Anna und Chiara von Are You the One 2025. Und Dani Büchner und Patricia Blanco. Sollen dabei sein. Von den Reality Queens zerfeindet, zerfetzt. So. Ja, ich meine, Reality-Show-Edits war da ja immer schon sehr zielsicher, deswegen gehen wir mal davon aus, dass da auch viel dabei sein wird, was dann auch stimmt. Man muss ja sagen, Villa der Versuchung war ja gut, so.
Ich habe es noch nicht fertig geguckt.
Ja, aber, ich auch nicht, aber das hat auf jeden Fall.
It's entertaining, ja.
Ja, voll, und das ist ein ProSieben, beziehungsweise Sat.1 Join-Format. Deswegen kann man diese Rechnung, dass alles davon scheiße ist, jetzt auch nicht sagen. Ich werde auf jeden Fall in The Power auch reinschauen, weil Natalie und Co. auch sehr überzeugt sind davon. Mal schauen. Ich finde, das kommt so ein bisschen rüber wie possibly das bessere Promi-Büßen.
Muss ich auch dran denken.
Also so eine Art von, es soll so ein bisschen wholesome vielleicht auch sein, Aber eigentlich wollen sie halt auch, das wird hier auch irgendwo gesagt, dass irgendeine Chefin da auch meinte, ja, da wird es ordentlich zur Sache gehen. Das ist Zündstoff für eine packende Mischung aus dramatischer Reality und spektakulärer Studioshow. Es wird sich da ordentlich gebieft und bla, okay, wird da auch gesagt. Also das wird schon auch dabei sein, aber vielleicht hat es ja so ein bisschen wholesome Aspekt auch, den ich gut finden würde. Genau, das ist das. Dann haben wir Promi Big Brother ja ab dem 4. Oktober. Und es ist jetzt klar, dass der Einzug der Bewohnerinnen und Bewohner am 4. Oktober, Samstag ab 15 Uhr läuft im 24-Stunden-Livestream. Die Einzugsshow, die ist dann eben am Abend. Und es gibt eine Pre-Show, Promi Big Brother, der Countdown, am Donnerstag, den 2. Oktober ab 12 Uhr mit dem ersten Einblick in das neue Haus.
Also ernst gemeinte Frage jetzt.
Ja.
Glaubst du, dass die Quoten wirklich noch so gut sind, dass sich dieser Aufwand, den die da jedes Jahr betreiben, lohnt? Also ich finde, das ist doch seit 5 Jahren mindestens nicht mehr wirklich relevant.
Promi-Biber, ne?
Ja, wieso machen die da immer noch so einen Aufriss drum mit diesem Livestream und dieser Pre-Show? Wer guckt das?
Also Fernsehen für alle, da gucken das Leute.
Aber doch nicht so in diesem Ausmaß.
Ja. Es ist sehr wichtig für Sat.1, das Format immer noch, weil das halt sehr gut vermarktbar ist. Ja, du kannst da sehr gut senden. Also das ist einfach ein Format, was sehr gut live funktioniert und eins der wenigen, die noch sehr gut live funktionieren, weil du live mitentscheiden kannst, weil du deine Penny-Marktplatzierung da drin hast und so weiter. Deswegen ist es, kannst du da einfach sehr viel Geld machen damit. So, und es ist dafür relativ billig zu produzieren. So. Und deswegen, glaube ich, ist es immer noch sehr, sehr wichtig, halt aus demselben Grund, warum das Dschungelcamp sehr, sehr wichtig ist für RTL.
Ja, aber das Dschungelcamp
qualitativ gibt es da große Unterschiede, das stimmt. Aber trotzdem halten die natürlich daran fest und versuchen. Und ich glaube, die letzten Jahre mit dieser ganzen Sache, dass diese Wildcard auch immer vergeben wurde, das war schon auch ein schlauer Move, weil sich da ja immer dann Leute mit übelst vielen Followern darum gerissen haben und so. Und sich das, glaube ich, auch ganz gut ausgewirkt hat auf die ganze Join-Nutzung und so. Also ja, ich glaube, fürs lineare Fernsehen, also mit Top-Quoten macht jetzt Promi Big Brother auch nicht unbedingt auf sie aufmerksam, aber online, ich meine, die können die Zahlen ja sehen und die würden das ja nicht dann machen, wenn das auch da floppen würde. Ich denke schon, dass die Zahlen online ziemlich gut sind dann davon. Also ich meine, letztes Jahr war es ja die Elena-Geschichte, Mike, Layla, in Klammern die Reality Stars des Jahres, ultra viele Jahr Fans.
Wirklich nicht geguckt, weil ich es so scheiße fand.
Ja, aber ich kann nur sagen, das haben nicht alle so gesehen, weil, wie gesagt, umsonst werden die nicht zu Reality Stars des Jahres dann vom Publikum gewählt, Layla und Mike. Im Jahr davor war es die ganze Iris Klein-Geschichte, die ja da aus exerziert wurde und so.
Ja.
Ja, und deswegen in diesem Jahr sind ja schon auch Namen bekannt. Ne? Es ist Wolny, Tochter Wolny dabei.
Welche?
Natürlich ist es Sarah Jane Wolny. Mhm. Und André Mangold ist ja dabei.
Mhm.
Und das ist jetzt interessant, weil jetzt, letzte Woche, du hast die Folge nicht gehört, aber ich habe Denise gegenüber offenbart, dass ich auch aus einem engen Kreis mitbekommen habe, dass nicht für Promi Big Brother, nicht für Promi Big Brother, sondern für Prominent getrennt über die Teilnahme von Desiree Nick und Harald Löckler spekuliert wurde. Und jetzt ist der Cast von Prominent getrennt ja rausgekommen, nicht von Prominent getrennt, von Promis unter Palmen. So, darum geht's.
Okay.
Promis unter Palmen. Da sind die beiden nicht dabei. So, und ich habe dann in den Raum geworfen, hat sich die Quelle vielleicht geirrt im Format, meint aber Promi Big Brother. Und jetzt kommen hier Spekulationen, dass Harald Löckler eventuell über Promi Big Brother teilnimmt, was sich mit meinen Informationen decken würde. So.
Ja, das wäre dann schon wieder, und dann auch noch mit Desiree.
Genau,
das wäre dann schon interessant.
Ja, aber das ist wiederum noch fraglicher, weil Desiree ja schon bei Promi Big Brother dabei war. Und das würde eigentlich, also glaube ich nicht, dass sie das machen. So kann natürlich auch sein, dass sie völlig drauf scheißen und auf einmal sagen, ja, doppelt geht auch.
War nicht Jimmy Blue auch noch im Gespräch?
Genau, die Spekulation gibt es auch, dass Jimmy Blue in Gesprächen ist mit dem Sender und so weiter. Auch das würde ich jetzt mal nicht ausschließen. Und wenn die halt mit Glöckler, Mangold, Jimmy Blue an den Start gehen, dann kann man sich auch hohe Klickzahlen vorstellen, natürlich so. Ja, also das ist relativ spannend jetzt. Auch bekannt ist ja, dass sie zurückgehen an den alten, an die alte Wirkungsstätte, vermutlich auch wieder zum Zwei-Bereiche-Setting zurückgehen. Also Back to the Roots und vielleicht mit einem Stars-besetzten Cast, wer weiß, dann könnte da ja auch vielleicht mal eine ordentliche Staffel dabei rausspringen. Ich bin trotzdem skeptisch. Auch bekannt seit dieser Woche ist, dass Kampf der Reality Stars eine All-Star-Staffel bekommen wird im nächsten Jahr. Mhm. Also das ist auch schon
Eine zusätzliche Staffel?
Ein Ersatz quasi. Das ist jetzt die siebte Staffel und diese siebte Staffel soll eine All-Stars-Staffel werden, also wo bereits teilgenommene Leute nochmal teilnehmen. Mhm. Wenn du dir Leute wünschen dürftest, die nochmal mitmachen, wen würdest du dir wünschen?
Ich habe doch gar keine Ahnung mehr, wer da teilgenommen hat.
Ich wünsche mir Hubert, der als erster Mensch in Folge 1 ausgeschieden ist.
Der musste so früh raus.
Völlig ohne irgendwelche Not wurde er einfach rausgeschmissen und
Ich wünsche mir nochmal diese rothaarigen Zwillinge da, die nur bekannt waren wegen dieser einen Werbung.
Die waren auch waren es dieselben Zwillinge, die dann bei denen wünsche ich mir nämlich auch wieder zurück, hier von, wie heißt er, Jan Like, so fertig gemacht wurden.
Nein, das sind nicht
sind diese, andere
Zwillinge.
Das waren
Zwillinge, die Jungen da, die braunen.
Achso, du meinst die alten Zwillinge. Ja, ja, stimmt.
Eigentlich wünsche ich mir alle Zwillinge nochmal zurück. Genau. Weil nur die blonden Tennis-Zwillinge, hattest du die mal auf TikTok? Die drehen auch völlig am Rad. Die hätte ich auch gern mal wieder.
Ja, Jan Like wünsche ich mir eigentlich zurück.
Nein.
Ja, absolutes Arschloch, aber
besten noch mit Yasin dann.
Ja, Yasin ist die Frage. Hast du dieses eine TikTok-Video auch von ihm bekommen? Wie er so meinte, von heute auf morgen war alles weg. Das ist meine Yasin-Impression übrigens.
Ja, voll gut, aber.
Da habe ich mal alles verloren. Habe ich alles verloren.
Ich hatte nur so ein random DJ-Video von ihm letztens.
Ich wünsche mir noch Narumol zurück. Ich wünsche mir noch Schäfer Heinrich zurück. Ich wünsche mir noch.
War man Rudolf eigentlich?
Ja, natürlich. Die legendäre Szene mit dem Telefonspiel, mit dem, wo sie da bauen mussten. Ich wünsche mir Silver auch.
Nein, Silver gehört gecancelt, Mann. Ich will den nicht sehen, diesen Mann. Der ist so furchtbar.
Ja. Matthias kann man auch immer wieder reinhauen.
Hubert und Matthias.
Ja, Hubert und Matthias. Gina Lisa, zweite Chance, diesmal ohne Alkohol.
Ja.
Gigi wünsche ich mir nicht zurück, aber Gigi war ja legendärerweise dabei, völlig farblos geblieben und viel, also das haben wir alle vergessen, dass er nämlich schon dabei
verdrängt.
War. Claudia brauche ich auch nicht unbedingt wieder zurück. Ja, es waren halt wirklich schon sehr, sehr viele Leute.
Ja, ich weiß es nicht mehr. Völlig verdrängt alles.
Ja, schauen wir mal, ne, wer da teilnimmt. Arabella wird das Ganze wieder
machen. Gewinner auch nochmal teilnehmen oder sind
bestimmt.
Die ausgeschlossen?
Nee, bestimmt. Ja, und jetzt zuletzt nochmal zurück zu den angekündigten ESC-Raab-News.
Jetzt bin ich gespannt.
Du hast es noch nicht gehört. Aber
ein Flitzebogen.
Nee, die einzige News ist ja, dass Raab das nicht machen wird jetzt im Prinzip. Also das ist jetzt klar. Dass
Mann,
der
ist das schade.
Also,
jetzt kommt wieder das Dennis-Argument, ja, er hat es doch schon gut gemacht und hier und bla und blub. Ja, aber ich hasse diesen Mann einfach. Der ist furchtbar. Wie kann man in 2025 noch irgendwas angucken, wo Stefan Raab seine Fresse vorne drauf hat? Ich finde es wirklich
Chefsache ESC.
Wirklich nicht auszuhalten.
Kann ich verstehen, wenn ich das viel bessere Gefühl hätte beim SWR. Habe ich aber halt nicht. Also,
ja.
Ich war diese Woche im SWR. In Stuttgart.
Spoiler, das war furchtbar.
Nee, aber das hat jetzt für mich nicht nach, wir haben einen Plan, also das hat für mich jetzt nicht die ganze Infrastruktur und alles, schreit für mich jetzt nicht danach, wir finden zurück in die Erfolgsspur. Aber
ja. Wie lange hat der SWR das jetzt? Kann man das dem nach einem Jahr wieder wegnehmen?
Nee, weiß man nicht, glaube ich, wie lange dieser Vertrag oder was auch immer das ist, gilt.
Können die es nicht zum BR bringen und dann steigst du da irgendwie ein?
Ich?
Ja.
Als was?
Weiß ich nicht.
Nee. Selma müsste das machen.
Aber du arbeitest beim BR.
Ja, ja, schon, aber ich meine, Selma müsste das wirklich mal federführend machen, würde ich sagen.
Selma ist beim NDR und der NDR hat es nicht mehr.
Heißt ja nicht, dass, wenn Selma nicht so auf Hamburg fixiert wäre, dann wäre sie eigentlich hinterher zum SWR jetzt gegangen, nach Baden-Baden oder so. Naja.
Erstmal kurz noch shamen für ihre Karriere-Choice, ist alles klar.
Also, es ist, ich habe selber noch nicht so ganz gecheckt, was das genaue System ist. Also ESC Kompakt muss man hier crediten an der Stelle. Die haben die News zuerst irgendwie gehabt, dass das ESC-Team von ARD und SWR jetzt nach Künstlerinnen und Künstlern sucht. Und DWDL hat auch bestätigt, es wird kein anderer Privatsender am Vorentscheid beteiligt sein. Dementsprechend ist es so, dass Raab jetzt eben nicht da beteiligt ist, vermutlich zu einer hohen Wahrscheinlichkeit. Und jetzt ist es ja so irgendwie, dass, also was ich jetzt nur so gelesen habe, es soll irgendeine Art von Marktforschung quasi anstatt einem Vorentscheid, also es soll anscheinend keinen Vorentscheid so richtig geben, quasi im Fernsehen. Weiß ich nicht, ehrlich gesagt, ich habe es nicht so deep durchdrungen alles, aber das ist so, was ich jetzt, was bei mir hängen geblieben ist, es soll
Sie machen Marktforschung, was hören die Leute so, ja, halt, was kommt gut an und dann...
Ja, ich meine, das halt, nee, nicht so richtig Marktforschung, sondern so eher so eine große Befragung, die aber, glaube ich, nicht so an der Öffentlichkeit irgendwie ausgetragen wird. So, das habe ich so verstanden. Aber
was aber sinnvoll wäre, weil die Öffentlichkeit doch dafür zuständig ist, dass der Song irgendwie...
Ja, klar. Ich weiß ich habe zu wenig Informationen, um so richtig über diesen richtigen Modus jetzt zu sprechen, aber die Tatsache, dass Raab nicht mehr wohl dabei ist, ist ja schon genug Headline eigentlich. Ja, und du hast mir meinen Talking Point eigentlich schon vorweggenommen. Es war noch gar nicht so schlecht. Also wir waren ja alle auch der Meinung, dass Abo und Tinder eigentlich ganz gut ausgewählt waren, dass die Vorentscheid-Shows jetzt nicht so schlecht waren.
Ich fand's schlimm.
Ja, keine Ahnung, ich war da jetzt nicht so negativ.
Nee, also wahrscheinlich hätte ich es auch nicht so schlimm gefunden, wenn ich eher da oben gesessen hätte. Aber wie er da immer sitzt mit seinen hässlichen Zähnen und dann da immer wieder Oberbabbo in seinem Stuhl und ohne mich funktioniert hier gar nichts und jetzt endlich bin ich wieder zurück und jetzt wird hier mal das Feld neu aufgerollt und ich bin so toll und ich kann alles und wow. Und nee.
Ja, ich verstehe, was du meinst, aber der Erfolg hat ihm recht gegeben in Sachen ESC, muss man ja schon sagen. Und ja, die Tatsache, dass Abo und Tinner beim ESC nicht so gut funktioniert haben, wird meiner Meinung nach zu sehr jetzt sowohl Abo und Tinner als auch Raab gegeben. Also,
ja, die haben gar nicht so schlecht performt. Ja, ja, was eben war das für ein Platz?
18, 19?
Nein, so 17? Weit unten, nee, doch. 14, 15.
Nee, es war nicht, egal. Auf jeden Fall, es war nicht Top 10, was man ja schon denken konnte eigentlich.
Ja.
Weil es einfach kein schlechter Beitrag war und es nicht schlecht ausgesucht war. Und Raab ehrlicherweise die beiden auch sehr gepusht hat. So. Und deswegen kann ich jetzt daran nicht so viel Schlechtes erkennen, weil schon irgendwie eher einigermaßen auf den zeitgeistigsten Beitrag gekommen ist auch. Was man dem jetzt auch nicht so zutraut, wenn man jetzt so seine ganzen Shows anschaut. Aber ja, ich fand das jetzt, ich habe, also wenn ich, wie gesagt, wenn ich jetzt hören würde, ja, stattdessen ist jetzt Jan Böhmermann und seine Produktionsfirma dafür verantwortlich, dann würde ich sagen, ja geil, dann habe ich da jetzt Vertrauen, aber wenn ich jetzt höre, ja, der SWR macht das jetzt, klar, haben die jetzt auch mal vielleicht eine Chance erstmal verdient, aber ich sage jetzt, das ist jetzt mal nicht die Option, so, wo ich jetzt sage, geil, ja stimmt, dann muss es Raab ja nicht machen.
Ja.
Weil so schlecht fand ich, wie gesagt, die Show dann letztes Jahr nicht. Ich würde sagen, das war's. Evelyn Bodecki sparen wir uns mit der neuen Sky-Serie Being Bodecki und auch die Promi-Paddle-WM bei ProSieben. können wir auch gerne wann anders besprechen. Deswegen ist hiermit diese Folge vorbei. Natürlich weise ich nochmal darauf hin, dass man Emilys Buch Der Rahnsdorf Ripper kaufen kann vom, oh Gott, das macht man doch mal bei Büchern, dass man den Verlag dazu sagt, oder?
Mhm.
Edition W Verlag. Ja. Ist es, den kennst du auch, den Verlag?
Ja.
Ja, okay. Emily Glaser serviert Kurzgeschichten wie eine Barkeeperin, die zu viel gesehen hat. Trocken, mit scharfem Abgang und ohne Zuckerrand. Steht hinten drauf. Twisted, lustig, klug. Keiner kann bestreiten, dass diese Geschichten mega cool sind.
Wer hat den, steht da, wer den Blurb gegeben hat?
Lisa Krosche und Anna Jelis Schendke haben das gesagt, was ich gerade vorgelesen habe. Kauft dieses Buch auf jeden Fall und folgt uns, folgt Anni, folgt mir. Alles steht in den Shownotes. Jetzt sage ich danke, dass du dabei warst.
Yes, danke, dass ich mal wieder hier sein durfte.
Nächste Woche dann weiterhin alles zum Sommerhaus der Stars und vielleicht gibt es ja ganz große Fernsehen für alle News oder was Neues von uns. Wer weiß. Man weiß nie. Man weiß nie, was passiert. Okay, alles klar. Bis dann. Macht's gut. Ihr könnt schon mal abschalten und wir müssen jetzt erstmal noch unsere Bäuche kneten. Bis dann.